meine Lieben, ich begrüße euch sehr herzlich zum mittlerweile 12. Vortrag über die Apokalypse. Wir sind also schon etwas weitergekommen. Wir stehen gerade bei der Gemeinde von Sardes, in der sich spiegelt, beziehungsweise das eine Vorausschau ist auf unsere gegenwärtige Kulturepoche, also in der wir jetzt drinnen stehen, also im Wesentlichen die Neuzeit. Wir stehen ja im Grunde erst relativ am Anfang dieser Epoche, also im ersten Drittel drinnen. Es liegt noch einiges vor uns. Und was ist die Aufgabe dieser fünften Kulturepoche, ja, in der wir jetzt stehen? Es ist die Entwicklung der sogenannten Bewusstseinsseele. Darum geht es also ganz zentral. Bewusstseinsseele heißt einmal, dass wir heute im Grunde ein ganz anderes Bewusstsein noch entwickeln, als es selbst zur griechisch-römischen Zeit da war, erst recht in der ägyptischen Zeit. Also diese moderne Form des Bewusstseins, die wir heute kennen, dieses ganz stark ausgeprägte Gegenstandsbewusstsein, dieses doch relativ nüchterne Denken, über das wir verfügen heute, über das sehr rationale Denken, das gibt es erst in unserer Kulturepoche. Und die erste Hälfte des ersten Drittels, sagen wir es einmal besser so, diente vor allem dazu, das Bewusstsein nach außen zu richten. Also zu erwachen an der sinnlichen Welt und zugleich nach innen im rationalen Denken zu erwachen. Dieses Denken, das wir heute haben, dieses also intellektuelle Denken, unterscheidet sich eben vom ursprünglichen griechischen Denken. Dort beginnt ja das Denken und die Philosophie, eben dadurch, dass das griechische Denken eigentlich noch viel stärker gemüthaft war. Das heißt, wo etwas Gefühlsmäßiges im Grunde noch verbunden war mit dem Denken sehr eng, als es heute ist. Heute ist es schon ziemlich weitgehend getrennt voneinander. Also zumindest dort, wo wir auf der Höhe der Entwicklung stehen. Und ich habe das letzte Mal auch erzählt, diese Entwicklung bedingt, also dass wir heute im Grunde haben Denken, Fühlen und Wollen als drei wirklich schon sehr stark separierte Seelenkräfte. Die waren früher viel mehr miteinander verbunden. Das heißt, der Wille war von sich aus viel intelligenter, könnte man sagen, ohne dass uns das aber zu Bewusstsein gekommen ist. Das war immer auch das Fühlen in verschiedenster Weise dabei, mehr als Emotion noch im Hintergrund, während wir das heute also trennen können voneinander sehr stark. Das hat ein Plus und Minus. Das Minus ist, dass das Denken sehr herzlos werden kann auch, halt nur streng logisch nach Zahlen, Daten, Fakten, ohne Mitgefühl im Grunde für die Natur, für die Mitmenschen und so weiter. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, dass es sich nicht von eigenen Gefühlen, von eigenen Sympathien und Antipathien beeinflussen lässt. Zumindest im Idealfall. Ich meine, im Alltag ist es immer noch sehr oft der Fall, aber im Idealfall, das ist geradezu das Wissenschaftsideal, dass das Denken also rein sachlich orientiert sein soll und es keine Rolle spielen darf, ob die Ergebnisse, die dabei rauskommen, mir sympathisch sind oder nicht. Und wir brauchen aber diese Klarheit des Denkens auch, um zu einer bewussten geistigen Erkenntnis zu kommen. Das ist nämlich der nächste Schritt, der jetzt vor uns steht. Das ist sozusagen die zweite Hälfte des ersten Drittels, die es jetzt zu entwickeln gilt, ein Bewusstsein nicht nur für die sinnliche Außenwelt zu haben, sondern auch für die geistige, Innenwelt, kann man gar nicht sagen. Bei der geistigen Welt kann man nicht Innenwelt und Außenwelt sagen, aber für die geistige Welt überhaupt eben. Und zwar ganz konkret. Also ganz konkret heißt wirklich geistige Begegnung mit geistigen Wesenheiten. Das beginnt damit, dass wir uns selbst als geistige Wesenheit erleben lernen. Ganz bewusst erleben lernen. Nicht nur philosophisch darüber spekulieren, was der Geist des Menschen sein könnte, sondern dass wir zu einem ganz konkreten geistigen Erlebnis unseres eigenen Ichs kommen. Und das bereitet sich natürlich im Menschenleben in Stufen vor. Wir haben oft schon gesprochen über so etwa das dritte Lebensjahr, wo das Kind das erste Mal Ich zu sich sagt. Und wenn man den Moment also bewusst erlebt, dann ist es ein sehr erschütterndes, erstaunliches Erlebnis bereits, also wo man sich wirklich als Ich einmal erfasst, aber natürlich ohne noch viel tiefer eindringen zu können. Aber einfach die Tatsache, etwas ganz Eigenständiges zu sein. Und in Etappen wiederholt sich dieser Impuls. Es ist ein gewisses besonderes Aufwachen dann mit dem 21. Lebensjahr, und mit zunehmendem Lebensalter kann sich dieses Ich-Erlebnis dann stark steigern noch. Ich meine, Rudolf Steiner hatte etwa um sein 21. Lebensjahr herum eine ganz entscheidende Ich-Erfahrung, von der auch einem Freund dann brieflich berichtet hat. Mit 18, ja, es war schon etwas früher, es ist richtig, du hast recht. Du hast recht. Also der Steiner war ein bisschen früher dran. Ich war immer ein bisschen später dran. Ja, und diesen Dingen wollen wir auf die Spur gehen. Ich möchte trotzdem zur Einleitung noch einmal vorlesen, das Kapitel in der Apokalypse des Johannes zur Gemeinde von Sardes, weil da wirklich ganz konkret interessanterweise alle Punkte drinnen stehen, die uns heute betreffen. Wir sind da sehr klar ausgesprochen, obwohl das ja für Johannes noch eine Kulturepoche war, die in der Zukunft liegt. Aber der Punkt ist eben, dass die Entwicklung nicht einfach regellos, zufällig verläuft, sondern dass dahinter schon ein gewisses System steckt. Nicht so, dass alles genau im Detail vorherbestimmt ist, aber es ist eine gewisse Entwicklungsrichtung da. Und es hängen sogar anfängliche Ereignisse mit ganz späteren Ereignissen sehr gesetzmäßig zusammen. Also gerade das, was sehr früh, sehr am Anfang sich spiegelt, sei es in der Menschheitsentwicklung, sei es aber auch in der individuellen Entwicklung, also das heißt, was das Kind betrifft in den ersten Lebensjahren, das spiegelt sich dann am Ende des Lebens zum Beispiel ganz stark wieder. Daher ist zum Beispiel dieses Ich-Erlebnis, das das Kind im dritten Lebensjahr hat, etwas, wozu eine sehr gute Chance besteht, das gegen das Ende des Lebens ganz besonders zu vertiefen, wenn man es nicht verschlaft. Der Unterschied ist, im dritten Lebensjahr herum beim Kind kommt es noch quasi wie von selbst zustande. Das Kind kann das noch nicht also bewusst herbeiführen, den Moment, weil es eigentlich da erst so richtig zu seinem Ich-Bewusstsein erwacht. Da flammt es das erste Mal auf. Im höheren Alter kann man das bewusst herbeiführen. Da ist eine besonders gute Gelegenheit dazu. Also wir steuern eigentlich unser ganzes Leben lang diesen Moment zu, und das stärkste Ich-Erlebnis, das bewussteste, das wacheste Ich-Erlebnis ist eigentlich der Moment des Todes. In Wahrheit. Das hängt mit ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten auch zusammen, nämlich damit, wie unsere Leiblichkeit uns hilft, zwar nicht zum Ich, aber zum Ich-Bewusstsein zu kommen. Nicht wahr? Und unser Ich-Bewusstsein, das wir während des Erdenlebens haben, haben wir in der Form nur dadurch, dass wir unsere Leibeshüllen haben, unseren physischen Leib, unseren Lebensleib, also die Lebenskräfte, und unseren Seelen- oder Astralleib, also der Träger des Seelischen ist. Und unser Bewusstsein erwacht aber im Grunde gerade daran, dass wir diese Leibeshüllen, abtöten, bis zu einem gewissen Grad. Es sind immer die Absterbensimpulse, die uns zum Bewusstsein führen. Das ist auch der Punkt, warum der Tod letztlich eintritt. Also ist eine Folge dieser Impulse. Und von daher erscheint es gar nicht einmal mehr so unlogisch, wenn der größte Absterbensprozess stattfindet, dass damit auch der größte Bewusstseinsimpuls verbunden ist. Und der ist eigentlich so stark, dass wir diesen Impuls mitnehmen, dann die ganze Zeit, wenn wir durch das Leben zwischen Tod und neuer Geburt gehen. Von daher kommt eigentlich dieses Licht, dieses Bewusstseinslicht. Und der Punkt ist, dass wir das irgendwann einmal so weit sein müssen, dass wir dieses Bewusstseinslicht auch im rein geistigen Bereich halten können, ohne dann später wieder einmal durch eine irdische Inkarnation durchzugehen. Also das ist der Lernprozess, den wir durchmachen während unserer ganzen Erdentwicklung im Grunde. Und daher hat die Apokalypse als solches auch sehr viel zu tun damit, die ganzen Etappen, die Stufen zu zeigen, bis wir so weit sind, dass wir dieses Ich-Bewusstsein, das wir einmal mit Hilfe unserer Leibeshüllen gewonnen haben und das uns eben auch dann nach dem Tod noch weiterhilft als Nachwirkung, als ganz starke Nachwirkung, dass wir das einmal auch ohne dieser Leibeshüllen erreichen können, dass also das Ich gewissermaßen in sich selbst seiner bewusst werden kann. Das ist die große Schwierigkeit. Aber zuerst einmal jetzt, wie versprochen, noch einmal der Text aus der Apokalypse. Und an den Engel der Gemeinde zu Sardes schreibe: Es spricht zu euch, der Macht hat über die sieben göttlichen Schöpfergeister und die sieben Sterne. Ich durchschaue dein Tun. Du hast den Namen eines lebendigen Wesens und bist doch tot. Strebe danach, in deinem Bewusstsein zu erwachen und erkrafte, was in deiner Seele noch lebendig ist. Damit es nicht auch noch erstirbt. Ich kann dir nicht bestätigen, dass dein Tun vor dem göttlichen Angesicht volle Wirklichkeit besitzt. Belebe in dir die Erinnerung an alles, was du aus den geistigen Welten empfangen und gehört hast. Pflege es in dir und wandle deinen Sinn. Wenn du nicht zu einem höheren Bewusstsein erwachst, so werde ich wie ein Dieb kommen. Du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich komme. Einige wenige Namen hast du jedoch in Sardes, die ihre Gewänder nicht befleckt haben. In weißen Gewändern werden sie meine Pfade gehen. Dessen sind sie würdig. Wer überwindet, soll gleicherweise mit weißen Gewändern begleitet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buche des Lebens. Ich will mich zu seinem Namen bekennen vor dem Angesichte meines Vaters und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht. Ja, daran möchte ich jetzt ein bisschen die weiteren Ausführungen anknüpfen. Schon allein der letzte Satz: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht. Damit ist nichts anderes ausgedrückt, als dass der Text dieser Offenbarung des Johannes aus der Inspiration stammt. Es ist nicht das äußere Hören gemeint. Mit den Ohren sind nicht die äußeren Ohren gemeint, sondern die geistigen Wahrnehmungsorgane, durch die sich uns das wie in einer Sprache, wie in einer verständigen Sprache enthüllt, was wir geistig schauen. Das geistige Schauen, das ist die sogenannte Imagination. Also eine Art bildhaftes Erleben im übertragenen Sinn. Da haben wir schon öfter darüber gesprochen, weil es nicht ein sinnliches Bild ist und in dem Sinn auch nicht ganz mit den Traumbildern vergleichbar ist, weil da auch eben sinnliche Reste drinnen sind, sondern es ist ein rein seelisch erlebtes Bild. Also etwas, was gewoben ist aus Sympathie- und Antipathiekräften, aus dem Verbinden mit geistigen Wesenheiten und aus dem sich zurückziehen auf die eigene geistige Wesenheit. Und das ist aber ein hochdifferenziertes Erleben, das sich in der menschlichen Sprache, die wir jetzt haben, im Grunde überhaupt nicht ausdrücken lässt, außer man übersetzt es in sinnliche Bilder. Das ist die einzige Möglichkeit im Grunde heute. Und daher, wenn Imaginationen geschildert werden und daran Erklärungen angeknüpft werden, dann überträgt man sie immer in sinnliche Bilder. Aber sie werden heute beim hochentwickelten Hellsehen nicht automatisch in sinnlicher Form erlebt. Also die Übersetzung erfolgt nicht automatisch, war aber beim alten Hellsehen der Fall. Beim alten Hellsehen war das tatsächlich der Fall, dass also die Imaginationen sich praktisch automatisch in zwar traumartige, aber doch auch sinnesähnliche Bilder übersetzt haben. Wenn man es heute auch noch so erlebt, dann und es eben nicht eine bewusst herbeigeführte Übersetzung ist, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man eigentlich einer Halluzination erliegt. Und das heißt, das ist dann sehr ungesund. Daher sind viele moderne geistige Wege, esoterisch-geistige Wege, die sehr schnell auch zu solchen Imaginationen kommen, die beruhen im Grunde immer darauf, dass solche sinnlichen Bilder dann gleich oder sinnesähnlichen Bilder erweckt werden. Und das ist äußerst ungesund heute. Das ist zwar sehr verführerisch, weil es geht sehr schnell, man kann unter Umständen kannst du mit zwei Übungsstunden zu so einem Erlebnis kommen. Es wird zwar dann mit der Zeit schwieriger, eher wieder dazu zu kommen, aber man kann anfangs einfach scheinbar beeindruckende oder tatsächlich beeindruckende Erlebnisse haben, aber man hat keine Ahnung zunächst einmal, was sie bedeuten. Und meistens sind sie Spiegelungen schon von seelischen, geistigen Tatsachen, aber meistens seelisch-geistigen Tatsachen, die nur uns selbst betreffen und die sich aber wie eine seelische Außenwelt widerspiegeln. Und in Wahrheit ist es das eigene Ego, das man sieht und wo auch sehr stark drinnen sind, ja, wie soll ich sagen, die eigenen halt unterbewussten seelischen Wünsche und Bedürfnisse. Also es ist jedenfalls ein sehr stark verzerrtes Bild und man kann nicht wirklich was damit anfangen. Also wenn man sich darauf stützen will, dann kommt man sehr leicht in die Irre. Vor allem, wenn man sich dann daraus Anweisungen erhofft für den eigenen Lebensweg oder so, dann ist eher die Gefahr, dass das eigene Ego gestärkt wird, aber nicht das wirkliche Ich. Und der moderne geistige Entwicklungsweg muss ganz darauf hingehen, dass das Ich die Herrschaft übernimmt und dass wir ein Bewusstsein von seinem wirklichen, eigentlichen Ich bekommen. Und das Ego gerade dadurch von einer höheren Warte aus betrachten können. Und es wird also sehr problematisch, wenn das Ego die höhere Instanz zu spielen beginnt. Weil dann richtet man das Leben in Wahrheit nach den, naja, im Grunde sehr irdischen Bedürfnissen des Egos ein. Also nach irdischem Wohlbefinden und so weiter. Es ist nichts gegen irdisches Wohlbefinden zu sagen. Aber das ist nicht der eigentliche Ziel der das eigentliche Ziel der geistigen Entwicklung, sondern das ist ein Durchgangspunkt. Wir sollen sehr wohl Wohlbefinden, Freude, ja sogar Lust im sinnlichen Sinn durchaus erleben können in dieser Welt. Aber das Wesentliche ist, dass es uns etwas über das Geistige sagt, das dahinter steht und das das Eigentliche ist. Weil dieses Geistige können wir mitnehmen. Das, was wir hier nur als Sinnliches oder am Sinnlichen erregtes Seelisches erleben, das können wir nicht mitleben. Nicht einmal ins Leben nach dem Tod. Das ist sehr, sehr schnell weg. Und schon gar nicht für eine fernere Zukunft. Also das hat keinen bleibenden Wert. Wir werden uns noch intensiver auch beschäftigen müssen damit, nämlich was ist das Geistige des Menschen, was ist das Seelische des Menschen und was ist das unsterblich Seelische. Es ist nämlich nicht von vornherein gesagt, dass das Seelische als solches etwas Unsterbliches ist, das heißt etwas, was für die Zukunft erhalten bleibt und weitergeht. Es ist also in der Regel wenig von dem, was wir im Seelischen hier im Erdenleben tragen, was wir mitnehmen können. Das meiste davon weg. Es hat eben nur eine Aufgabe hier im Erdenleben und wenn die erfüllt ist, dann ist es wertlos geworden im Grunde. Also das heißt, das sind alles Dinge, wo wir heute aber mit einer sehr bewussten Geisteswissenschaft, wie sie in der Anthroposophie angestrebt wird, einfach tiefer hineingehen können in Rätselfragen, die Weisen und Philosophen schon seit langer Zeit bewegen. Nämlich zumindest seit der Zeit, wo sie nicht mehr ein zwar noch auf altem Hellsehen beruhendes, aber doch ein geistiges Wissen hatten aus diesen unmittelbaren Eingebungen, die aber nicht mit dem Ich verbunden waren, sondern die ihnen geschenkt wurden. Heute wird uns dieses geistige Wissen nicht mehr geschenkt oder nicht mehr nur geschenkt, sondern wir müssen uns erheben zu dieser Wahrnehmung, zu diesem geistigen Erlebnis. Ich meine, natürlich nehmen wir dann etwas wahr, was aus der geistigen Außenwelt kommt, aber wir müssen uns erheben. Und früher war es so, dass sich dieses Geistige zu uns herniedergesenkt hat. so könnte man sagen, und der Umgehung des Ich sogar. Wir haben das ja auch besprochen bei der ägyptischen Epoche, beziehungsweise schon im allerersten Vortrag, wenn ich mich recht erinnere, dass etwa bei der ägyptischen Einweihung ganz bewusst das Ich, das noch ganz schwach war, noch kaum präsent war, noch kaum wirksam war, ausgeschaltet wurde, weil es viel zu schwach noch war, um aus eigener Kraft in das wirklich höhere Geistige einzudringen. Also damals in der alten Zeit war es gerade dann der Fall, wenn ich das Ich ausgeschaltet habe, dann konnte sich die geistige Welt zu mir herniederneigen und konnte meine Seele durchdringen, und ich konnte dann wirkliche, man könnte sagen, objektive geistige Erkenntnis erwerben bis zu einem gewissen Grad. Konnte sie auch zu einem Verständnis bringen mit einer gewissen Schulung, also es war auch eine Inspiration da, in einzelnen Fällen auch eine Intuition. Intuition heißt, dass ich wirklich mit den geistigen Wesenheiten, die ich erlebe, eins werde und trotzdem mich selbst nicht verliere. Also Intuition heißt, mit geistigen Wesen praktisch identisch werden, in dem Moment des Erlebens. Und trotzdem komme ich wieder zu mir zurück, ohne mich zu verlieren, und auch das andere geistige Wesen besteht natürlich weiter. Das ist also eine ganz, ganz hohe geistige Erfahrung, die im Grunde nicht einmal beim Johannes so vollständig da ist. Es sind Ansätze natürlich dazu da, aber bei ihm ist schon das Großartige, dass er sehr, sehr stark ausgeprägt hat, die Stufe der Inspiration. Und darum kommt bei ihm sehr oft eben dieses Wort, wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht. Weil er mit dem, was er spricht, ja im Grunde auch die Inspiration bei den Menschen auslösen will oder fördern will, die ihm zuhören, die vielleicht dann seine Schriften lesen. Weil das auch ein Übungsbuch letztlich dazu ist, diese Inspiration zu wecken. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, was wir heute mit einer bewussten Geisteswissenschaft anstreben, ist eben einerseits ganz bewusst durch eigene Tätigkeit sich zur Imagination, zu einer wirklich sinnlichkeitsfreien Imagination zu erheben. Das heißt also zu einer geistigen Wahrnehmung, die so konkret, aber natürlich ganz anders geartet ist als die Wahrnehmung, die wir gegenüber der Sinneswelt haben, aber jetzt eben im seelisch-geistigen Bereich. Das ist das Erste. Und das Zweite, was aber unbedingt dazukommen muss, ist eben die Inspiration, die uns dieses Bild deutet, die uns dieses Bild erklärbar macht. Rudolf Steiner spricht oft auch davon, dass es um die Fähigkeit des Lesens der geistigen Schrift geht. Und damit meint er aber genau dasselbe, weil man kann die Inspiration auch so auffassen, dass ich in den Bildern, die ich jetzt imaginativ geschaut habe, lesen zu lernen, was sie bedeuten. Und zwar, was sie bedeuten, insbesondere wenn ich sie von einem ganz bestimmten Gesichtspunkt auch ansehe. Man kann nämlich Imaginationen, ein und dieselbe oder zumindest ähnlich geartete Imagination, von sehr verschiedenen Blickwinkeln betrachten und daraus sehr verschiedene, wie soll ich sagen, Deutungen herauslesen, die in Wahrheit zwar alle miteinander zusammenhängen, aber doch in jeder bestimmten Situation ist dann nur eine ganz bestimmte dafür wirklich gültig. Das erklärt zum Beispiel, warum Rudolf Steiner sehr oft Dinge in einem Vortrag so schildert und in einem anderen Vortrag eine ganz andere Erklärung dazu gibt, obwohl eigentlich dieselbe Imagination, sogar dasselbe Symbol vielleicht dahinter steckt. Das ist im Übrigen bei der Apokalypse des Johannes auch der Fall. Also etwa wenn wir, ich habe das glaube ich auch schon mal erwähnt, jetzt von den sieben Gemeinden sprechen, in denen sich die sieben Kulturepochen widerspiegeln, dann ist das ein möglicher Blickpunkt. Man kann aber diese sieben Gemeinden, diese sieben Entwicklungsstufen im Grunde auf alle Entwicklungsprozesse beziehen, weil alle Entwicklungsprozesse vollziehen sich in sieben Stufen. Die Siebenzahl ist sowas ganz Charakteristisches für die zeitliche Entwicklung. Mit der vierten Epoche oder mit der vierten Stufe als die Mitte, um die sich alles spiegelt. Und das ist immer das, was am Anfang ist. Also die erste Stufe spiegelt sich in der siebten in gewisser Weise wieder. Die zweite in der vorletzten, in der sechsten Stufe. Und die dritte spiegelt sich in der fünften Stufe wieder. Und die vierte ist die Mitte, um die sich alles dreht. Und diese Mitte ist immer für uns als Betrachter genau der Punkt, wo wir stehen. Das ist genau der Augenblick, dieser Moment der Gegenwart, der im Grunde gar nicht fassbar ist, weil er kaum, dass er da ist, schon wieder weg ist. Also eigentlich existiert er gar nicht. Er existiert nur in dem Sinn, dass hier Vergangenheit und Zukunft aneinanderstoßen. Das heißt, das Gewordene, das wir hinterlassen, und das Werdende, das noch vor uns liegt. Und da ist der entscheidende Punkt. Da ist auch der Punkt, wo unser Ich sich seiner selbst bewusst wird. Also auch das wäre so ein Aspekt zu sehen, wie sich unsere künftigen Entwicklungsmöglichkeiten an dem, was wir bereits geworden sind, spiegeln, und in dem Moment taucht unser Ich-Bewusstsein auf. Also aus dem, was wir schon geschaffen haben und eigentlich abgelegt haben, hinter uns gelassen haben, und in dem, was wir vielleicht noch gar nicht einmal ahnen, was aber aus der Zukunft an Möglichkeiten auf uns zukommt, die aber auch in unserem Ich drinnen stecken. Also wir sind immer der Schnittpunkt, genau, oder die Schnittlinie zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und so ist es bei allen Entwicklungsprozessen. Alles, was jetzt im Moment passiert, ist immer dieser Schnittpunkt aus dem bereits Gewordenen und aus dem, was noch werden kann, was als Zukunft möglich ist. Und das ist immer ein breiter Fächer, der möglich ist. Und darin wählen wir aus. Und das heißt, wir müssen uns, wenn wir heute unser Ich-Bewusstsein entwickeln wollen, in der Bewusstseinsseele, da geht es ja auch ganz besonders um unser Ich-Bewusstsein, das ist das Zentrum des Ganzen, dann müssen wir einerseits sehen, was haben wir bereits abgelegt, hinter uns gelassen. Das ist die Vergangenheit, aber wohin geht die Zukunft? Die lässt sich nämlich aus der Vergangenheit nicht ableiten, sondern die muss in jedem Moment neu geschaffen werden. In jedem Moment. In jedem Moment. Das ist nämlich das Wesen des menschlichen Ich, dass es sich selbst im Grunde in jedem Moment neu schafft. In jedem zeitlosen Moment. Man kann eben vom Geistigen, und das Ich ist eben etwas Geistiges, es ist das Geistige schlechthin, nicht einmal sagen, es existiert. So wie irgendwas anderes existiert, wie Gegenstände existieren. Man kann es nicht einmal so sagen, wie Ätherkräfte, Bildekräfte, die vielleicht existieren, oder Seelisches, das in einer gewissen Weise existiert, sondern es ist nicht. Es wird beständig. Und bevor es was Festes wird, ist es schon wieder verflogen und es ist ein neues Werden drinnen. Darum eben dieses schöne Bild, das dafür steht, das die Alchemisten auch gern verwendet haben, eben der Phönix, der aus seiner eigenen Asche steigt. Es ist immer dieser Moment, also da ist etwas, was aus der Schlacke, aus der Asche, aber die Asche bleibt eigentlich zurück, er steht. Und wieder in Feuer aufgeht, dieses Feuer ist eigentlich dieser geistige Blitz, dieser geistige Moment. Da, in dem Moment, wo der Phönix wie in einem Blitzstrahl wieder im Feuer verbrennt. Und das ist kein Brennen, das einen Zeitraum einnimmt, sondern das ist eigentlich ein Moment. Es ist dieser eben zeitlose Moment, in dem nur ist es drinnen. Und dann rieselt schon wieder die Asche herunter. Und es entsteht wieder aus demselben, entsteht wieder dieser prächtige Vogel sozusagen. Man könnte sagen, dieser Vogel ist das Seelische, das wir rundherum um das Ich bauen. Und dann zerstrahlt es schon wieder. Und das Ich löst das Ganze auf. Und dann erneuert sich's wieder. Und das geht endlos weiter. Und im Grunde in unserem Seelenleben tun wir eben auch dasselbe. Das ist das Seelische nämlich. Das wird mit erneuert im Grunde. Aber so, dass es in seiner Gestalt, die es bereits gewonnen hat, immer wieder erneuert wird. Immer wieder erneuert und einen Schritt weitergebracht wird, weiterentwickelt wird. Also das ist das, was das Seelische ausmacht, unser wirkliches Seelisches. Also da ist im Zentrum dieses Ich drin, das eigentlich nicht ist, sondern immer nur wird. Und das baut ein Seelisches, das auch ständig im Fluss ist, das eigentlich eben so wie dieser Vogel Phönix in Wahrheit auch immer wieder erzeugt wird, wieder zerfällt, erzeugt wird, wieder zerfällt, und das machen wir unser ganzes Leben lang. Also das heißt, dieser genau gesprochen beschreibt dieses Bild des Vogel Phönix unser seelisch-geistiges. Vor allem auch so, wie wir es während des Erdenlebens haben. Da passiert ununterbrochen genau das. Nehmt es einfach einmal als Bild. Ich weiß, es sind nämlich genau da stehen wir jetzt an der Grenze, wo nämlich auch diese Verstandestätigkeit, die wir noch aus der griechisch-lateinischen Zeit mitnehmen, im Grunde nicht mitkam. Dieses Verstandesdenken, das wir nämlich aus der griechisch-lateinischen Zeit gewonnen haben, das ist zwar aus einem alten Hellsehen heraus entstanden, es ist sozusagen der letzte Rest davon, aber zum Schluss ist es hineingestorben in die abstrakte Logik. Und in etwas, was interessanterweise nur mehr Scheingebilde ist, nicht mehr am Anfang der griechischen Philosophie, wo es beginnt, da wirken noch realgeistige Kräfte herein. Jetzt ist es, was der heutige Intellekt ist, ist nur mehr reines Spiegelbild. Nämlich ein letztes Spiegelbild von etwas Vergangenem. Spiegelt sich immer die Vergangenheit drin. Also im Verstandesdenken ist immer ein Spiegel des Vergangenen. Das heißt auch, dass dieses Verstandesdenken nicht kreativ sein kann. Grundsätzlich nicht sein kann. Dass es jetzt in der Wissenschaft trotzdem auch, Gott sei Dank, hier und da ein paar kreative Momente gibt, das sind eh sehr selten in Wahrheit, liegt nur darin, dass da bereits was anderes auch hineinspielt. Also wo zum Beispiel die großen Entdeckungen, sei es einmal in der Naturwissenschaft oder so drinnen sind, da kommt etwas anderes hinein. Da kommt ein Element hinein, das eben gerade nicht aus dem Verstand abgeleitet ist, sondern das was Neues impulsiert. Und das wird dann natürlich jetzt wieder bearbeitet mit dem Verstand. So geht es dann weiter, weil nur das, was verstandesmäßig ist, kann man in Büchern oder in Datenbanken oder sonst wo niederlegen. Den schöpferischen Moment selber kann man eigentlich nicht fassen. Aber in Wahrheit steckt daher hinter jeder wissenschaftlichen Entdeckung, nämlich hinter jeder wirklichen Entdeckung, steht ein geistiges Erlebnis dahinter, das aber dem Forscher meistens unbewusst bleibt. Also dahinter steckt etwas, nämlich eine Imagination, die zumindest mit einer leisen Inspiration verbunden ist. Weil sonst wird ja das Bild, das er vielleicht nur ganz unterbewusst erlebt hat, nicht fassen können, was es bedeutet oder wo es ihn hinleitet. Es ist, kann man bei allen großen Forschern finden. Die haben das Entscheidende immer gefunden durch diese Impulse. Und die ziehen sich aber durchs Leben durch. Das sind so Impulse, die immer wieder hineinkommen und immer stärker werden. Da geht eigentlich eine Imagination immer wieder durch in bestimmten Lebensepochen und sie beginnt sich immer mehr zu klären. Da spielt natürlich dann das äußere Grübeln eine Rolle, sich das beschäftigen, die Gedanken kreisen darum, und dann kommt aber wieder mal irgendwo unbewusst oder höchstens traumbewusst dieses Erlebnis und wieder eine Inspiration dazu, und das hilft ihm, dass er den Verstand in die richtige Richtung lenkt, um es jetzt auch äußerlich niederschreiben zu können. Es vermischt sich dann, ja. Und es bleibt als Schlacke, als Asche, die Asche des Phönix, dass diese Schlacke bleiben dann letztlich die Verstandesbegriffe übrig. Die bleiben zurück sozusagen. Das ist das, was in den Bibliotheken und Datenbanken drinnen zu finden ist. Das ist die Schlacke. Ich meine, das war bei den Physikern, weiß nicht, das war beim Isaac Newton der Fall, das war beim Albert Einstein der Fall. Ich meine, der Albert Einstein zum Beispiel war nicht der große geniale Mathematiker. Das ist das Interessante. Ich meine, mathematisch war er eigentlich durchschnittlich, überhaupt am Anfang. Und alles, was er gebraucht hat, haben ihm andere Leute Impulse gegeben. Er hat es halt dann mühselig gelernt, bis zum Schluss, wie er zur Krönung sozusagen seines Lebenswerks kam mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Da war er dann so weit, dass er sich selber die Mathematik so weit angeeignet hat, dass er zwei, drei Tage früher fertig war mit dem Beweis seiner Sachen, als der damals größte Mathematiker seiner Zeit. Der hat nämlich parallel auch an den Formeln gearbeitet. Also die Grundidee war vom Einstein. Das ist auch tatsächlich also aus einem fast traumartigen Erlebnis heraus entstanden. Und nur die Umsetzung in die Formeln, das ist halt die Knochenarbeit, das ist die Verstandesarbeit. Aber dann war er mal irgendwann so weit, dass er selber das, weil er einfach immer dieses Bild irgendwo so halb bewusst hat, ihn das immer begleitet und das hat ihn geleitet. Und ohne den findet man in Wahrheit die Lösung der Formel nicht. Und dieses, wie soll ich sagen, Bild für dieses physikalische Prinzip, das da dahinter steckt, das hat dem David Hilbert, also einer der größten Mathematiker des 20. Jahrhunderts, das hat ihm eigentlich gefehlt. Ich meine, er kannte es natürlich, so wie es Einstein erzählt hat, aber das hat nicht wirklich in ihm gelebt.
Was hat ihm gefehlt?
Dieses imaginative Bild, von dem der Einstein ausgegangen ist. Ich meine, es hat begonnen, dass er schon als Kind eben einfach sich vorgestellt hat, wie ist das, wenn ich auf einem Lichtstrahl reite. Und das hat ihn sein Leben lang verfolgt, dieses Bild. Und aus dem ist zuerst einmal die spezielle Relativitätstheorie entstanden, die war aber noch in gewisser Weise unvollständig. Es ist daraus interessanterweise seine Arbeit entstanden über den sogenannten lichtelektrischen Effekt, wo er nämlich die Quantennatur des Lichts nachgewiesen hat, also dass Licht etwas ist, was nicht einfach nur so dahin strahlt, sondern was ein Lichtimpuls ist. Man könnte ein Lichtblitz, sind eigentlich Lichtblitze, die entstehen. Und in Wahrheit steckt dahinter aber, dass das Licht etwas Wesenhaftes hat. Das war ihm natürlich nicht bewusst. Aber in Wahrheit steckt dahinter, dass das Licht etwas Wesenhaftes ist. Also jeder Lichtstrahl ist so in gewisser Weise eine geistige Persönlichkeit, eine geistige Individualität. Und das ist es auch in Wahrheit. Ich meine, von dem hat der Einstein nichts geahnt. Nichts. Ich meine, für ihn war der ganze Kosmos, war für ihn, und die wunderbare Ordnung des Kosmos war für ihn einfach identisch mit Gott. Das nannte er Gott. Die Weisheit des ganzen Kosmos, die da drinnen steckt, das ist das Göttliche für ihn. Also sonst hat er sich nicht weiter mit geistigen Wesenheiten oder was beschäftigt. Aber trotzdem steckt der geistige Impuls dahinter. Und trotzdem diese ganze Theorie dann natürlich was höchst Abstraktes geworden ist. Aber sie ist aus einem geistigen Impuls heraus entstanden. Und was wir heute als Schlacke haben, das ist halt was Abgestorbenes davon. Und heute grabbeln sie halt mit dem immer noch stark herum und versuchen das weiterzuentwickeln und sind bis heute eigentlich gescheitert, das weiterzuentwickeln, im Großen und Ganzen. Es gibt viele Hypothesen und Ansätze, wie man weiter tut, aber so richtig was Griffiges ist noch nicht da. Da müsste noch ein neuer geistiger Impuls herein, also auf das warten wir noch. Wird vielleicht auch irgendwann durchaus ein Naturwissenschaftler kommen, der einen weiteren geistigen Impuls einfängt und das weiterbringt. Und diese Erkenntnisse sind sehr, sehr wichtig, weil erstens einmal, gerade auf dem Gebiet der Physik, weil gerade die Physik drauf und dran ist oder beziehungsweise es eh schon geschafft hat, das alte klassische materialistische Weltbild, das alles besteht aus irgendwas Gegenständlichem, was ich greifen kann, aufgelöst hat. Also das ist in der Physik mittlerweile klar, die Materie in dem Sinn, wie man sich's vorgestellt hat, gibt es nicht. Die gibt es nicht. ja, es gibt in Wahrheit selbst die Grundbausteine der Materie, die man Elementarteilchen nennt, in Wahrheit gibt es die auch nicht. Es gibt nur Erscheinungen, die hereinblitzen. Und die kann ich messen, die kann ich registrieren. Wunderbar, da kann ich Fotografien machen und die hinterlassen auf einer Fotoplatte eine Spur oder sonst was. Aber das sind nur Wirkungen, die zurückbleiben. Aber da ist nichts. Da ist kein Elektron, das durchsaust in Wirklichkeit. Es sind Wirkungen, die gewissen Gesetzmäßigkeiten folgen. Nichts anderes. Und diese Wirkungen sind in Wahrheit etwas, was aus dem Geistigen kommt. Teilweise auch aus dem Arimanischen natürlich, das spielt eine Rolle, weil das, was dann letztlich als unser Körperliches erscheint, da werden diese Wirkungen in gewisser Weise eingefangen und eingefroren, in gewisser Weise, in der Erscheinung zumindest. Ist zwar Illusion, aber doch eine recht hartnäckige Illusion. Also mein Polster, da eine weiche Illusion, das da oben eine eher härtere, der Dickschädel. Aber die Wirklichkeit sind eben diese Wirkungen, das heißt die geistigen Kräfte dahinter. Und das ist sicher mal das erste Wichtige, dass es also auch in der äußeren Forschung, weil die ja heute ganz im Zentrum unseres Bewusstseins Seelenzeitalters steht, dass es in Wahrheit keinen Fortschritt dort gibt ohne geistige Impulse, ohne zumindest unterbewusster oder halbbewusster geistiger Wahrnehmungen. Und daher sind also gerade auch Naturforscher, die wirklich führend sind, führend in dem Sinne, in dem sie solche Erlebnisse bewusst oder unbewusst haben, prädestiniert dafür, ans Geistige heranzukommen. Das ist nur ein Weg, der weitergegangen werden muss, sodass zumindest die Naturforscher der nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte sich dieser geistigen Impulse wach bewusst werden. Dann stehen sie unmittelbar im Geistigen drinnen. Und dann werden sie erkennen, dass dort die Wirklichkeit zu suchen ist. Und nicht in dem, was als äußere Schlacke zurückbleibt. Es ist auch gut, das zu beschreiben, natürlich. Diese Gesetzmäßigkeiten finden wir in der äußeren Welt, aber es ist eben nur die Schlacke, die Asche des Phönix. Und nicht dieses geistige Wesen, das aufersteht darin. Und damit spreche ich das an, was ich schon im letzten Vortrag eben gesagt habe. Unser Zeitalter, in unserem Zeitalter geht es vor allem darum, dass unser Denken ein völlig anderes werden muss. Ein völlig anderes. Eben das von diesem Abgestorbenen weggeht. Ich will nicht sagen, dass man es ganz verlieren soll. Als Untergrund kann sie als Fähigkeit da bleiben. Wir brauchen es auch. Aber was darüber hinaussteigen muss, ist eben dieses schöpferisch lebendige Denken, das eben schöpft aus der Wirklichkeit. Das heißt, aus der geistigen Welt. Bewusst schöpft. Also das heißt, das, was große Forscher heute unbewusst machen, völlig bewusst macht. Dann komme ich ganz automatisch zu geistigen Begegnungen. Ein gutes Beispiel, das ich in meinen Vorträgen immer wieder gern erwähne, weil ich halt einfach aus dem naturwissenschaftlichen Bereich komme, beruflich gesehen, Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli war auch einer der großen Physiker des 20. Jahrhunderts. Weniger auf dem Gebiet der Relativitätstheorie, sondern auf dem Gebiet der sogenannten Quantentheorie. Im Übrigen, diese Quantentheorie, ein ganz wesentlicher Impuls dafür kam aber lustigerweise vom Herrn Einstein, der später die Quantentheorie völlig abgelehnt hat. Eben indem er den lichtelektrischen Effekt geklärt hat und geklärt hat, dass also Licht so etwas ist, was als Lichtimpuls kommt. Als Lichtteilchen, wenn man so will, aber eigentlich als Lichtwesen herauskommt. Er hat das als erster bewiesen und gezeigt, dass das wirklich gibt. Die Idee mit den Quanten, also das ist das Lichtquantum sozusagen, das ist das Quantum, von dem man spricht. Das heißt, Licht kommt so in Lichtblitzen. Und das gilt aber für alles andere auch, nicht nur fürs Licht, sondern für alles andere auch. Ist man dann weiter darauf gekommen. Und erstmals hatte die Idee der Max Planck, um 1900 hat er das veröffentlicht, und hat eben solche Lichtquanten zwar schon eingeführt, aber als rein rechnerisches Prinzip. Er hat nie daran gedacht, dass das irgendeine Realität haben könnte, sondern es war einfach ein Trick, um die Sachen berechnen zu können. Und der Einstein war der, der bewiesen hat, dass es eine nicht nur physikalische Realität hat, sondern in Wahrheit auch eine geistige Realität, die dahinter steckt. Ja, und dieser Wolfgang Pauli war also ein Quantenphysiker, hat sehr wesentlich dazu beigetragen, dass wir verstehen, wie heute die chemischen Elemente aufgebaut sind, warum sie so aufgebaut sind, wie sie sind. Hängt mit dem Atombau zusammen, aber wobei eben Atome halt eben auch nicht Gegenstände in Wahrheit sind, sondern Wirkungen. Aber in diesen Wirkungen gibt es Gesetzmäßigkeiten, die der Pauli also erkannt hat und sehr gut beschrieben hat. Das sogenannte Pauli-Prinzip nennt man das. Der Pauli war auch also extrem intellektuell ausgerichteter Mensch, aber auch einer, der ja im Hintergrund Imaginationen hatte. Die sind sogar in seinem Lebenslauf dann immer stärker herausgekommen und immer bewusster geworden. Und weil er hat von sich einmal gesagt, also ich bin antimetaphysisch getauft. Also mit der Metaphysik, mit dem Jenseitigen will ich nichts zu tun haben. Es interessiert mich nicht. Ich bin ein rational denkender Mensch. War er auch. Brillanter Kopf. Aber er hatte auch diese Imaginationen, die wurden immer stärker. Er war natürlich absolut theoretischer Physiker, also für die theoretische Physik. Experimente haben ihn überhaupt nicht interessiert. Also er hat ja die Finger davon. Schon während des Studiums hat er geschaut, dass er möglichst herumkommt. Ihm hat interessiert, wie kann ich das berechnen. Das Rechnen konnte er schon in der Schule gut. Gibt sogar die Legende, nicht wahr, dass der Mathematiklehrer einfach schon verzweifelt an der... War übrigens ein Österreicher, der Pauli, muss ich dazu sagen. Ja, dass der Mathematiklehrer schon eine Stunde an der Tafel herumrechnet und selber die Lösung für das Problem nicht findet, das er eigentlich den Schülern beibringen will. Und dann endlich sagt, Pauli, bitte sag's mir endlich die Lösung. Und natürlich hat der Pauli das schon in den ersten Minuten gelöst gehabt.
Und wann hat er ungefähr gelebt?
Im 20. Jahrhundert ist gestorben, ich glaube 1958, glaube ich. Und ist geboren 1900. Ist geboren 1900. Ist ein interessantes Datum übrigens, 1900. Es ist sehr interessant, dass da erstmals der Max Planck die Idee hat für die Quantentheorie, dass da so Leute wie der Pauli geboren werden, weil 1900 fängt im Grunde die Anthroposophie an, also es fängt die eigentlich geisteswissenschaftliche Vortragstätigkeit von Rudolf Steiner an, also zuerst halt in der Theosophischen Gesellschaft noch, und 1900 beginnt ein neues lichtes Zeitalter. Es ist abgelaufen, das finstere Zeitalter, das sogenannte Kali-Yuga, wie es die Inder genannt haben, und Steiner hat den Ausdruck auch oft gebraucht, wo im Grunde die geistige Wahrnehmungsfähigkeit der Menschheit, zumindest die naturgegebene geistige Wahrnehmungsfähigkeit der Menschheit, im Wesentlichen erloschen ist. Es gab natürlich Reste, die noch weiter gewirkt haben, auch während dieser dunklen Zeit, aber doch für den meisten Teil der Menschen wurde es ausgelöscht. Aber eben aus dem Grund, damit der Mensch seine eigenen Seelenfähigkeiten entwickeln kann. Es ist nämlich ganz interessant, dass dieses Kali-Yuga beginnt kurz vor der ägyptisch-chaldäischen Zeit. Fängt also so etwa 3200 vor Christus an, genau 3201 laut Rudolf Steiner. Er schildert es sehr dramatisch, wie damals innerhalb von Wochen, schreibt er, oder sagt er, innerhalb von Wochen in großen Teilen der Menschheit diese Hellsichtigkeit, die sie ursprünglich noch hatten, erloschen ist. Bei den meisten Menschen.
Das war um 2000?
3201. Genau. Und man kann es in dem Fall wirklich sehr genau eingrenzen, weil wenn das innerhalb von Wochen ist. Also da hat sich innerhalb eines ganz kurzen Zeitraums schlagartig die Seelenverfassung oder die Bewusstseinsverfassung der Menschheit geändert. Und Man muss dazu sagen, dass bis zu diesem Zeitpunkt hin die seelischen Wesensglieder des Menschen, ich werde gleich noch zu sprechen kommen darauf, also das, was man insgesamt das Seelische des Menschen nennt, zwar schon vorgebildet und in einer gewissen Weise in Funktion war, aber die eigentliche Entwicklung beginnt jetzt erst in der ägyptisch-chaldäischen Zeit. Und die ägyptisch-chaldäische Zeit beginnt also so 200-300 Jahre danach, nachdem diese Verdunklung stattfindet. Diese Verdunklung des Hellsehens war die Voraussetzung, dass sich das entwickeln kann, was wir heute unser Seelisches nennen. Im eigentlichen Sinn. Also das ist ganz interessant. Und das heißt, aber auch diese Seelenentwicklung hängt eben zusammen mit unserem Ich, das langsam darin immer stärker wirksam wird. Und diese Seelenentwicklung beginnt also im Grunde so, man muss sich das so vorstellen, wie dieser Seelenraum, der da jetzt entsteht, ist zunächst noch ein ganz, ganz dunkler, dumpf empfundener Raum, der da ist. Und erhellt wird er aber durch diese geistigen Blitze des Ich. Und die kommen immer häufiger. Und die verändern auch diesen seelischen Innenraum, der jetzt entsteht, und fangen eben dadurch gerade an, ihn weiterzuentwickeln, ihn auszubauen. Also man muss sich vorstellen, es ist wie ein ganz finsterer, dunkler Innenraum, der entsteht im Menschen. Und der wird jetzt durch Blitze von innen einmal beginnt er sich zu erhellen. Und zugleich mit dem tritt aber auch was anderes ein. Es tritt das wachere Gegenübertreten der Außenwelt ein. Das hat sich schon angekündigt in der urpersischen Zeit, aber jetzt in der ägyptischen Zeit wird es deutlicher, dass eben auch von außen jetzt immer wacher hereinkommt oder immer deutlicher hereinkommt die sinnliche Außenwelt. Ich meine, man muss denken, in der vorangehenden Epoche gab es zwar schon ein sinnliches Erleben, also ich meine damit ein bewusstes sinnliches Erleben, die Sinne hatten die Menschen natürlich schon viel, viel länger und die Tiere hatten sie noch viel früher, aber es geht jetzt nicht darum, dass die Organe da sind, sondern was man seelisch mit Hilfe dieser Organe erleben kann. Und dieses, das heißt, dieses Erleben einer Außenwelt hängt zusammen damit, dass ja eigentlich im Grunde zuerst beginnt ein Erleben einer Innenwelt. Aber einer Innenwelt, die zunächst eben gerade noch ganz dunkel ist. Das ist das, was bei den Ägyptern jetzt so richtig beginnt. Bei den Persern ist das alles noch ein bisschen anders. Und sie erleben die Außenwelt auch anders. Es gibt keine direkten Angaben dazu zu Rudolf Steiner, aber wenn man zurückschaut auf die urpersische Zeit, kann man sehr deutlich sehen, es ist ja nicht umsonst die Religion von Licht und Finsternis, die aus dieser Zeit kommt, der Gegensatz des lichten Ormuz mit dem dunklen Ahriman. Also was da das erste Mal ins Bewusstsein kommt, habe ich auch in den Vorträgen, also wo es um die ägyptische Epoche beziehungsweise um die persische Epoche ging, geschildert. Das hatte auch zur Folge, dass sie zwar beginnen, die Außenwelt zu erleben, aber sie erleben sie in dem Gegensatz von Licht und Finsternis. Das heißt, es ist hell und dunkel. Und zwar als erstes, das erste, was sie erleben, ist eigentlich das helle Sonnenlicht bei Tag. Der finstere Nachthimmel mit den Sternen am Abend, in der Nacht. Und der Himmel ist ganz schwarz, bis auf die hellen Punkte, die da drinnen sind. Das ist das Erste, was man erlebt. Durch den Rest der sinnlichen Außenwelt sind sie damals genauso instinktiv gegangen, wie die Menschen vorher. Es gab schon Menschen vorher, die konnten umgehen mit Werkzeugen, mit allen möglichen schon. Der erste Werkzeuggebrauch geht laut äußerer Forschung fast 3 Millionen Jahre zurück. Also da gibt es schon die ersten Homo habilis und so, die Werkzeuge benutzen. Die konnten also geschickt damit umgehen, ohne dass sie in ihrem Bewusstsein sich als Wesen von der Außenwelt unterschieden hätten. Ohne dass sie sich unterschieden hätten. Also wenn man glaubt, der erste Urmensch sitzt jetzt da und sieht einen Stein und sagt, den könnte ich jetzt irgendwie bearbeiten und dann Faustkeil daraus machen, dass der das so wie uns erlebt hätte. Nur, dass er diesen Stein so gesehen hätte wie wir, war nicht der Fall. Und schon gar nicht, dass er diese verstandesmäßig bewusste Überlegung dazu gehabt hätte. Sondern er hat ihn genommen und was er erlebt hat dabei, war ganz was anderes, was völlig anderes. Das Bild, das er in seinem Seelischen, er hat ein reiches Seelisches, gehabt hat, ein Erleben, aber das war kein Innenleben. Es war ein Leben in Imaginationen. Und er war Teil dieser imaginativen Welt. Das heißt, in seinem Seelischen war er Teil der Seelenwelt. Und was er als Geistiges erlebt hat, waren die geistigen Wesenheiten, die ihn umgeben haben. Und sich selber hat er noch gar nicht als Ich oder irgend sowas empfunden. Sondern sein Bewusstsein war das Bewusstsein, er ist verschmolzen mit dem Bewusstsein dieser geistigen Wesenheiten, die da um ihn sind. Geisterfüllung. Im Grunde also noch sehr, sehr ähnlich dem Bewusstsein, wie es heute auch die Engelwesenheiten haben. Also das Bewusstsein war ausgefüllt eben mit dem, was die geistige Welt über ihm ist. Und keine Unterscheidung, keine räumliche Unterscheidung zwischen innen und außen. Nichts dergleichen. Und in Abstufungen hält das durch ganz lange, bis eigentlich in Wahrheit erst in der urpersischen Zeit dieses Erleben zumindest beginnt. Der helle Tag, die Sonne, da oben als sozusagen dieses Zentrum des Strahlenden. Ja, vielleicht der Schatten unten am Boden, das nimmt man auch wahr als ein Gegensatz. Da unten ist etwas Dunkles, das Schatten wirft. Und vor allem dann in der Nacht eben auch dieser komplett schwarze, tiefschwarze Himmel, wo es aber auch solche Lichtpunkte gibt. Das heißt, bei Tag ist es der Ormuz, der das Ganze überleuchtet. Und in der Nacht ist es eigentlich aber auch der finstere Ahriman, der da irgendwo rundherum ist. Weil wenn man diesen dunklen Himmel erlebt und man muss sich zurückdenken in einer Zeit, wo es natürlich noch kein elektrisches Licht gab, wo es zwar schon das Feuer gab, aber sonst kein künstliches Licht, also wo die Nächte wirklich noch so dunkel waren, dass man dann nicht mehr sieht in der Nacht, wo der Himmel in den Boden übergeht. Das ist eins. Ich habe das selber erlebt, ich erzähle die Geschichte gern, weil sie mich einfach so tief beeindruckt hat. Da war ich noch relativ jung, also 22, 23 oder so in der Größenordnung. Weil mit meiner Gattin waren wir auf Kreta und sind aufgefahren ins Ida-Gebirge und dort war es wirklich so stockdunkel, dass du nicht gesehen hast, wo hört der Himmel auf und wo fängt der Boden an. Natürlich, wenn mein Auto aufgefahren mit den Scheinwerfer, hat man gesehen zum Glück, okay, da können wir stehen bleiben und da kann man sicher stehen, ohne dass man irgendwo runterfällt. Und dann Scheinwerfer aus und dann stockdunkel. Stockdunkel. Der Himmel stockdunkel, der Boden stockdunkel. Nicht einmal zu ahnen, wo das übergeht. Keine Silhouette der Berge sichtbar. Nix. Nur die Sterne. Und die Sterne so groß, wie Feuerräder. Ich werde es nie vergessen, das waren im Erleben keine Punkte, das waren Feuerräder. Wenn ihr kennt das Bild vom Van Gogh mit der Sternennacht, wo diese Riesenbotzen so wirklich so spiralig, die sich da drehen, genau so war das. Man hat den Eindruck gehabt, die Sterne sind solche Feuerräder. Die bewegen sich, die drehen sich, das war ein unmittelbares Erlebnis einfach. Aber auf dem total finsteren, schwarzen Hintergrund. Und das muss man sich in etwa, kann man sich vorstellen, sich hineinversetzen, das ist die Art, wie in der Nacht zum Beispiel die alten Perser die Welt erlebt haben, sinnlich erlebt haben. So fängt es an. Und bei Tag das gleißende Licht der Sonne, dieses Zentrum, von dem alles ausstrahlt und von dem sie eigentlich nur dieses strömende Licht bewusst erleben und den Schatten, den es am Boden wirft. Das ist der Gegensatz von Ormuzd und Ahriman. den sie erleben.
In der Wüste kann man das,
auch in der Wüste kann man das total gut erleben. Ja, ja, klar, in der Wüste kann man das sehr gut erleben. Und im Hochgebirge eben auch, natürlich. Ja, und aber erst jetzt, wenn wir übergehen von der persischen Zeit in die ägyptische Zeit, jetzt beginnt ein ganz anderes Seelenerleben, nämlich ein Innenerleben. Und das beginnt aber zunächst einmal damit, dass da innen was ist, was aber noch ganz dunkel ist. Nur irgendwie blitzt irgendwas. Und dieses Blitzen da drinnen erzeugt so diese Stimmung, da ist was in mir, ich erlebe da was in mir. Ich weiß nicht, was es ist, keine Ahnung noch, aber da ist etwas. Und als Gegenschlag, oder eben gerade erst dadurch, dass dieses finstere, aber doch spürbare, weil eben durch die Blitze bewusst gemachte, als Gegenschlag dazu taucht jetzt die Sinneswelt auf. Und zwar jetzt nicht mehr schwarz-weiß nur, sondern langsam auch in Farben, in Schattierungen. Ich meine, man muss denken, also in der urpersischen Zeit, also das, was ich geschildert habe, ist mit ziemlicher Sicherheit das Erlebnis, wie es am Anfang der urpersischen Zeit, also das ist so im 6. Jahrtausend vor Christus, fängt es so in etwa vermutlich an, wie ich das beschrieben habe, und mit der Zeit geht es über, dass man die Welt in stärkeren Konturen beginnt zu erleben, aber mehr oder minder in Schwarz-Weiß, in Graustufen, nicht in Farben. Nicht in Farben. Der Mensch hatte zwar sicher zu der Zeit schon grundsätzlich von seinen Augen her die Fähigkeit, später einmal Farben auch bewusst wahrzunehmen, aber sie waren noch nicht ausgeprägt. Ist übrigens eine sehr interessante Sache, dass die, wenn man sich die Evolution anschaut, also jetzt auch ganz, ganz äußerlich, wie sie geschildert wird, da hat man mal die ganz einfachen Tiere, Fische, viel weiter will ich jetzt nicht zurückgehen, Fische bzw. Vorformen von Fischen, einfache Dinge, wie zum Beispiel die neun Augen. Neun Augen sind sowas Fischartiges, sind aber nicht eigentlich wirklich Fische. Und diese neun Augen, die gibt es heute noch, aber die erreichen weit, weit in die Vergangenheit zurück. Diese neun Augen haben eine ganz interessante Eigenschaft. Sie sind sogenannte Pentachromaten. Pentachromaten. Das heißt, sie haben fünf verschiedene farbempfindliche Sinneszellen auf der Netzhaut. Fünf verschiedene. Diese fünf verschiedenen Farbzellen helfen ihnen, also, naja, die Lichtwelt da draußen, die wirkt in einer sehr differenzierten Weise wiederzuspiegeln. Sagen wir es einmal vorsichtig so. Nicht, dass sie das so bewusst erleben würden, aber sie können sich also sehr gut dadurch in den ganzen Schattierungen orientieren. Mit der Zeit der Entwicklung nimmt die Zahl dieser Farbrezeptoren, die unterschiedliche Zahl, ab. Das ist das ganz Interessante. Sie nimmt ab, also es gibt dann bei den Wirbeltieren meine ich, bei den Reptilien, bei den Amphibien und so. Die sind bis zu den Sauriern, aber für die Saurier gilt das vermutlich. Es ist ein bisschen schwer nachzuweisen, weil man ja nicht mehr die Skelette heute hat, aber es gibt also sehr starke Vermutungen. Das waren alles Tetrachromaten. Die haben vier verschiedene Farbrezeptoren. Dann geht es weiter zu den Säugetieren, als die sozusagen modernste Erfindung in der Evolution, nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren, geht es ja dann explosionsartig mit der Entwicklung der Säugetiere voran. Und die Säugetiere sind alle nur Bichromaten. Praktisch fast alle. Fast alle. Das heißt, sie haben nicht mehr zwei Farbrezeptoren. Das heißt, sie können sich an Farben orientieren, sie haben das Sinneswerkzeug dazu, aber sehr schlecht. Sie orientieren sich viel mehr an hell und dunkel. Und erst beim Menschen taucht langsam wieder ein zusätzlicher Farbrezeptor auf, dass wir jetzt in der Regel Trichromaten sind. Also beim gesunden, normalen Menschen ist er Trichromat. Es gibt einzelne Ausnahmefälle bei Frauen, die auch Tetrachromaten sein können, wobei es aber meistens für die Wahrnehmung keinen Unterschied macht, weil sie sich nicht gesondert ins Bewusstsein heben können. Also das hängt mit den Nerven zusammen, weil die Nerven sich dann nicht entsprechend spezialisiert haben, dass die wirklich gesondert diese Impulse weitergeben.
Tetra ist auch
frei. Tetra ist vier. Aber wir Menschen sind Trichromaten. Und das heißt, wir sind bis zu einem gewissen Farbsehen vorherbestimmt. Auch wieder, aber das taucht langsam auf. Also es beginnt aus einem, man kann sagen, fast schwarz-weiß Sehen, geht es in ein Farbsehen über. Man kann das historisch verfolgen, an historischen Dokumenten. Steiner selber hat darauf hingewiesen, dass selbst die Griechen noch eine gewisse Blaublindheit zum Beispiel hatten. Dass sie sehr viel empfänglicher waren für die aktiven Farbtöne, also Rot-Gelb-Töne, bis ins Grünliche hinein, und aber die eigentlichen Blautöne nicht. Schlägt sich bis ins Farbliche hinein in der Sprache wieder, zum Beispiel die Farbe, wir sagen für die Farbe Purpur, was das ein prächtiges Rot oder so ein Rot-Violett. Für die Griechen war es eigentlich nur dieses Prächtige, aber nicht als Farbe da. Weil wir bezeichnen zum Beispiel auch die weißen Schwäne als Purpureus. Prächtig. Das heißt, da spielt nicht die Farbe in Wahrheit eine Rolle, sondern diese prächtige Wirkung, diese eindrucksvolle Wirkung, die davon ausgeht. Also man kann das wirklich sogar in der Sprache teilweise nachweisen, dass da scheinbar die Griechen noch ein bisschen blaublind waren. Und das ist nämlich interessant, weil die Ägypter wahrscheinlich schon eine gewisse deutliche Empfindung für die Blautöne hatten, die die Griechen wieder nicht hatten. Das ist ganz interessant, also es geht nicht immer so systematisch. Aber es taucht auf jeden Fall jetzt langsam auf, die Welt in Farben zu erleben, aber erst in der ägyptischen Zeit, da blüht es auf. Und jetzt kommen eben zu den Konturen, zu den Schatten und Umrissen, die man sieht, die Farben dazu. Zu dem Schwarz-Weiß, zu den Graustufen, die noch die Perser erlebt haben, jetzt kommen die Farben dazu. Im Bewusstsein. Also wir sprechen immer davon jetzt, was die Menschen im Bewusstsein erleben. Und immer ist aber im Hintergrund, da ist in mir auch so irgendwas, da ist was. Es ist noch dunkel, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist dunkel. Es ist dunkel, aber es ist da. Also diese Unterscheidung, da beginnt die Unterscheidung Innenwelt, Außenwelt. Und diese Innenwelt, diese eigene Innenwelt, die da beginnt, damit beginnt das Seelische im eigentlichen Sinn. Vorher ist es noch ein eigentlich Seelenleibliches. Damit ist zwar schon Bewusstsein verbunden, das ist im Astralleib drinnen, aber es ist noch nicht das wirklich Seelische. Noch nicht diese Abgrenzung als eigene Innenwelt. Aber da beginnt es langsam dumpf zu spüren, das Seelische, das ich früher einmal, man hat es nur in der Erinnerung aus den Schilderungen, was ich früher als Seelenwelt, als seelische Außenwelt erlebt habe, irgend sowas ist jetzt in mir, so eine ganz kleine Seelenwelt in mir, die ist da, dumpf. Und im Gegenzug dazu aber erwacht auch die Außenwelt. Also Außenwelt und Innenwelt im Erleben bedingen einander, das ist ganz wichtig. Daher etwas, was auch für unsere heutige Zeit sehr wichtig ist, und darum erzähle ich jetzt so ausführlich diese ganzen Geschichten. Weil sich gerade das Ägyptische in unserer Zeit sehr stark spiegelt und auch eine Aufgabe ist, heute das auf eine andere, höhere Ebene zu heben. Also wir sind nämlich über den vierten Punkt, wir haben vorher, wie wir über die sieben Zahl gesprochen, haben davon gesprochen, dass die vierte Stufe, das ist die griechisch-lateinische Zeit, die Mitte bildet und alles andere spiegelt sich herum. Also die dritte Epoche, das ist die ägyptische, spiegelt sich in unserer, das ist die fünfte. Das heißt, wir haben einiges aufzuarbeiten von dem, was bei den Ägyptern begonnen hat. Bei den Ägyptern hat begonnen diese eigentliche Seelenentwicklung. Mit der sogenannten Empfindungsseele. Und die Empfindungsseele ist das, was uns das Bewusstsein für eine Außenwelt gibt, für eine sinnliche Außenwelt. Das fängt einerseits an und andererseits für eine dumpfe Innenwelt. Aus dieser dumpfen Innenwelt beginnen zum Beispiel langsam sowas wie Emotionen. Ich sage bewusst einmal Emotionen, ich sage noch nicht Gefühle. Gefühle ist schon was Veredeltes, aber wo da von innen etwas aufsteigt. Aber das ist noch sehr dunkel. Das schaue ich nicht.
In der ägyptischen Zeit. Und jetzt sind die Emotionen oft überschäumend.
Jetzt sind sie überschäumend. Sie waren sicher damals auch überschäumend und auch noch ungezähmt. Weil man sie nicht bewusst fassen konnte. Also das, vielleicht auch gerade diese Aufgabe, gerade diese Emotionen zu zähmen, nämlich wirklich zu zähmen und nicht zu ertöten. Das ist eine wesentliche Aufgabe unserer Zeit heute. In der ägyptischen Zeit, auch das ist sehr typisch, geht es vielfach darum, diese Emotionen, also diese blinden astralen Kräfte, die herauskommen, die begierdenhaft sind, die aus dem triebhaften Bereich kommen, also Triebe haben immer was zu tun eigentlich mit unmittelbaren Lebensbedürfnissen, Wachstumstrieb, Fortpflanzungstrieb, das ist eigentlich ursprünglich was ganz Reines. Wir sprechen ja bei der Pflanze von einem Trieb, ganz zu Recht. Das ist einfach ein Ausdruck der Lebenstätigkeit. Das ist also eigentlich was ganz Neutrales, aber in dem Moment, wo das beginnt ins Seelische hineinzuspielen, fängt dabei an, Lust oder Leid erlebt zu werden, also Lust, wenn der Trieb sich eben entfalten kann, Leid, wenn er irgendwie gehemmt wird, und es entfaltet sich aber im Astralischen dann vor allem die Begierde natürlich, dieses Lustvolle mehr zu erleben, mehr davon, mehr, das kommt durch, und man war sich in der ägyptischen Zeit sehr deutlich bewusst, dass man das zähmen, aber vor allem bekämpfen muss, auch. Aus der Zeit kommt der Stierkult. Also erstens einmal war es nicht umsonst, es stand im Sternkreiszeichen des Stiers, die ägyptische Kultur. Also es kommt aus diesen Stierkräften. Diese Stierkräfte haben was zu tun mit dem Astralischen, was da aus der Tiefe herauskommt. Aber die müssen im Zaum gehalten werden. Die müssen vielleicht sogar bekämpft oder abgetötet werden. Also das ist eines der Ideale, das auch entstand, diese Kräfte zumindest weitgehend abzutöten, weil sie einfach genau diesen dunklen Nebel da erzeugen. Es bleibt eben alles dumpf. Dieses Begierdenhafte ist nämlich in Wahrheit dumpf. Nicht, wenn ein Mensch ganz von seinen Begierden getrieben ist, dann ist er nicht ganz wach bei sich. Dann treibt ihn eben etwas. Und da ist er eben auch mit dem Bewusstsein nicht wirklich klar dabei. Und daher gibt es immer wieder sowas Stierkult, Stierspiele. Ich meine, heute in Spanien der Stierkampf, das ist so ein letzter Rest aus der Zeit in Wahrheit. Das kommt von dort. Und dort kommt es den Stier bezwingen. Das ist eigentlich die eigenen Triebkräfte da unten. Etwas eleganter haben es die Kreta gemacht, die Minoa, da gab es diese Stierspiele, die haben nicht den Stier getötet, sondern da ging es darum, dass das war wirklich eine Einweihungsschulung, um die es ging, dass man die Stiere auf den einzuweihen, der einen wilden Stier auf den losgelassen hatte, und der musste sich in eleganter Form über die Hörner des Stieres schwingen. Das heißt, der Stier kommt auf ihn zu und er musste im rechten Moment, wenn der praktisch so weit vor ihm ist, packen bei den Hörnern und einen Salto drüber machen. Wir haben natürlich eine Reihe nicht überlebt. Aber ja, ich meine, das ist in der ägyptischen Einweihung, ist es ja dann auch oft so, dass die Einweihungsschüler durch die Prüfungen, die als Vorbereitung zur eigentlichen Einweihung stattgefunden hat, dass da nicht so kleiner Teil dabei umgekommen ist. Weil das waren Prüfungen, die härteste körperliche Ansprüche gestellt haben. Und ganz bewusst den Einweihungsschüler schrittweise sich steigernd in Lebensgefahr gebracht haben. Ich habe das im ersten Vortrag schon erzählt. Bis dann die große Einweihung kam, dass er in diesen 3,5-tägigen todesähnlichen Schlaf versetzt wurde. Wo wirklich eine solche Lockerung des geistigen, seelischen und sogar der Lebenskräfte stattfindet, dass ein traumartiger Einblick in die Welt jenseits des Todes möglich wird. Das war der Sinn dieser Einweihungsriten. Und das ging eben damals nur, dass man den Menschen wirklich an den Rand des Todes brachte. Ganz real. Für heute ist das natürlich nichts mehr. Also alles, was in die Richtung geht, ist heute komplett verfehlt. In diese Richtung wirken zum Beispiel auch Drogen. Drogen wirken auch in diese Richtung.
Aber wenn man auch nichts isst, ist es ja auch so, dass man dann seinen eigenen Zustand
hat. Ja, ganz genau. Ganz genau. Und daher ist also ein gewisses Maßhalten aus dem bewussten Entschluss des Ich ist natürlich absolut gut, aber strenge Askese, also bis zum sich herunterhungern oder was, um sich jetzt geistig zu entwickeln, ist heute ganz schädlich. Also jedenfalls ist körperlich sowieso schädlich. Und für die geistige Entwicklung führt es also sicher in die falsche Richtung. Weil was wird geweckt, nämlich in Wahrheit? Durch überzogene Askese, es werden die Begierden nämlich nicht abgetötet, sondern geweckt. Nach äußerlich unterdrückt man es zwar immer mehr und mehr, aber man drückt sie in Wahrheit hinunter und darunter wachsen sie. Man kennt es, wenn man jetzt ein paar Tage Hunger gelitten hat, dann stürzt man sich mit einer ziemlichen Gier auf das Essen drauf. Und selbst wenn der Asket es jetzt ein Leben lang schafft, diese Triebe zu unterdrücken, aber sie wachsen im Untergrund. Er schult vielleicht seine Kraft, sie niederzuhalten, aber da im Untergrund züchtet er eigentlich, wie soll ich sagen, triebhafte Atombombe heran.
Das ist doch ein Alkohol, dann oft ein Ausbruch.
Ja, das ist richtig, ja, ja. Ja, ja. Nein, das kann dann zum Ausbruch kommen. Und heute, in unserer Zeit, geht es in jedem Fall darum, nicht diese Triebkräfte zu unterdrücken, sondern wirklich zu verwandeln. Und das heißt auch, sich ihnen zu stellen, aber jetzt eben nicht durch die körperliche Herausforderung, so wie es eben in der ägyptischen Zeit war, da war das praktisch das Grundprinzip, sondern jetzt wirklich auf rein seelischem Gebiet. Im rein seelischen. Das muss ich wirklich jetzt da drinnen in mir, mit mir selber abmachen. Und auch den Mut zu haben, halt immer weiter hinunterzuschauen, was da schlummert. Und wir haben, ja Gott sei Dank, oder weiß ich nicht, aber es ist ein Faktum, in der Regel als durchschnittlicher Mensch von heute keine leiseste Ahnung davon, was da unten unter der Schwelle des Bewusstseins schlummert. Bei jedem Menschen. Also außer er ist ja so groß eingeweiht, dass er das alles schon hinter sich gebracht hat, aber das ist wirklich bei wenigen der Fall. Und daher sagt Rudolf Steiner, gerade für unsere heutige Zeit, es gibt keinen Menschen auf Erden, vielleicht ein paar Eingeweihte ausgenommen, die das in den Griff schon bekommen haben, der nicht zu den abscheulichsten Taten, die man sich nicht einmal vorstellen ist, fähig sein kann. Und was da an der Oberfläche ist, ob er oberflächlich im bürgerlichen Privatleben oder Zivilleben ein sehr kultivierter, natürlich sehr moralisch scheinender Mensch ist und es auch tatsächlich seinen Handlungen nach ist, das hindert nicht daran, dass unter Umständen in einer bestimmten Situation diese Kräfte von unten durchbrechen können. Und er keine Herrschaft darüber hat. Das heißt, er ist denen dann hilflos ausgeliefert.
Und was kann ihn da wirklich daran erinnern, dass er das der Ausbruch kommt?
Naja, nur die bewusste Tätigkeit aus dem eigenen Ich. Und das ist eben die heutige Aufgabe, diesen Kräften bewusst entgegenzutreten. Und da fängt schon also an, jetzt die Blickwendung vom Bloßbewusstsein nach der Außenwelt, die eben bei den Ägyptern begonnen hat, Bewusstsein zunächst einmal nach der Geist, tatsächlich nach der seelisch-geistigen Innenwelt auch zu wenden. Das ist einmal das Erste. Und sich daher auch auseinanderzusetzen mit den dunklen, aber sehr kraftvollen Impulsen, die da schlummern. Dunkel nennen wir sie deshalb, weil sie unterhalb der Schwelle des Bewusstseins sitzen. Deswegen sind sie dunkel. Also die haben keinen schwarzen Anstrich oder irgend sowas, sondern sie sind deswegen dunkel, weil wir uns ihrer noch nicht voll wach bewusst sind und sie daher auch nicht unter unserer Herrschaft haben. Das ist der Punkt. Also das helle Geistige nennen wir eben das, was wir bewusst bereits aus der Kraft des Ich in der Hand haben. Wo eigentlich immer das Ich dieser Lichtpunkt ist, der seine Blitze aussendet und der die Seelenwelt jetzt erhält. Einmal unsere Seelenwelt oder sogar die Seelenwelt, die seelische Außenwelt, die es auch gibt. Da geht es dann noch weiter. Aber da mit Bewusstsein tiefer hineinzusteigen, ist heute eine wichtige Sache, weil wenn wir das nicht tun, dann ist auch das geistige Bewusstsein, das für die seelische Außenwelt oder für die geistige Außenwelt erwacht, nicht davor gefeit, dass sich diese in uns unbewussten Impulse hineinmischen und das ganze Bild komplett verzerren. Also das heißt, wir müssen eigentlich, bevor wir ein klares Bild der geistigen Welt über und um uns bekommen, müssen wir ein klares Bild für unsere eigene geistig-seelische Konstitution sozusagen bekommen, also was da drinnen alles wurdelt. Und eben gerade im Astralischen, also das Astralische ist im Grunde das noch Ungezähmte, aus dem später mal als erste Stufe was Seelisches und dann was noch Höheres wird. Aber die erste Stufe ist, dass wir diese dunklen Kräfte, die da unten sind, diese, ja, tierischen oder sogar, man könnte sagen, übertierischen Kräfte, weil sie sind eigentlich stärker als die Kräfte, die bei den Tieren drinnen sind. Die sind noch stärker. Sie sind nur bei uns gefesselt, aber sie sind da. Sie sind da. Also das Potenzial, das da drinnen ist, ist stärker als die schlimmste äußere Bestie. Der Löwe in seiner Gier ist nichts gegen den Menschen in seiner Gier, wenn da die tiefsten Kräfte rauskommen. Daher ist der Mensch sozusagen die gefährlichste Bestie, die es geben kann, potenziell. Und das Wichtige ist, weil wir heute ja in der Epoche stehen, wo wir das bewusst in den Griff bekommen müssen, da fängt es an, jetzt gefährlich zu werden. Weil bis jetzt haben höhere geistige Mächte geholfen, das eben da unten zu halten. Und es geht. Ja, wir hatten sehr, sehr viel Hilfe, dass wir an diese Kräfte nicht vorsätzlich oder vorzeitig herankommen. Und diese Hilfe wird geringer, oder zumindest in der alten Form geringer, aber sie ist in einer viel höheren Art heute da, weil diese Kraft, ja die Christuskraft, in unserem Ich wirkt. Die Ich-Kraft ist identisch mit der Ich-Kraft. Das habe ich jetzt x-mal schon vorgelesen, dass es die gleiche Vollmacht, die ich von meinem Vater erhalten habe. Das liegt da drinnen. Und das ist die einzige Kraft, die nämlich diese Kräfte da unten nicht nur unterdrücken, das heißt unter die Schwelle des Bewusstseins drücken kann, sondern verwandeln kann. Und dieser Impuls hat begonnen mit dem Erdenleben des Christus, dass das überhaupt möglich ist, dass wir Menschen daran arbeiten können und dass überhaupt, also die geistige Welt an diesen Kräften arbeiten kann. Aber man muss denken, diese, wie soll ich sagen, verdorbene Astralität, die hängt ja zusammen mit der Wirkung der Widersacherkräfte. Die erzeugen eigentlich diese falschen Begierden. Da spielt der Luzifer eine Rolle, aber durchaus auch der Ariemann im Hintergrund. Und das heißt, diese Art von Kräften gibt es ja in der höheren geistigen Welt nicht. Die astralen Kräfte für sich sind ganz hohe, ganz weisheitsvolle Kräfte. Das Astrale, das heißt ja darum astral, weil es mit der Sternenwelt da zusammenhängt, mit der wunderbaren Ordnung der Sternenwelt, mit der Weisheit, die im ganzen Kosmos zu finden ist. Ich meine, man muss sich denken, dass ein Milliarden und Abermilliarden von Sternen da draußen. Alles Kolonien geistiger Wesenheiten. Jeder Stern ist eine Kolonie geistiger Wesenheiten. Und man muss auch denken, die überwiegende Mehrzahl dieser Sterne hat wahrscheinlich auch Planeten. Und jeder Planet ist Wohnort geistiger Wesenheiten. Ob die auch physisch in Erscheinung treten oder nicht, ist ein ganz anderes Kapitel. Also ich rede jetzt nicht über die kleinen grünen Männchen, die viel zitiert nicht. Also aber mit Sicherheit sind also alle diese Sterne Wohnorte geistiger Wesenheiten. So groß ist der Kosmos. So groß ist die Kraft. Und das ist alles etwas, was letztlich tätig durch den Christus hervorgebracht wurde, weil er ist der Weltenbaumeister, der tätige Weltenbaumeister. Der Vater ist der, der im Hintergrund schwebt. Aber der eigentliche Weltenbaumeister, der Vishwakarman, wie es die Inder nannten, ist der Christus. Und da gehört eben diese ganze kosmische Welt, diese riesige kosmische Welt dazu. Und wir sind mit dieser ganzen kosmischen Welt verbunden. Und die Seelenkräfte, die in diesem ganzen Kosmos wirken, die wirken auch in unserem Astralleib. Muss man sich denken, das Potenzial also steckt da drinnen. Aber durch die Widersacher verfälscht. Weil die greifen also da rein. Der Luzifer besonders den Astralleib an, der Ahriman besonders den Ätherleib. Und in der Kombination sind sie also besonders tückisch. Mit Schädigungen bis in den physischen Leib hinein. Eben die Zerstörungskräfte, die bis in den physischen Leib wirken. Aber die zugleich uns die Möglichkeit geben, hier jetzt unser kleines Ich-Bewusstsein einmal zu entwickeln. Also gerade indem wir während unseres Lebens im Grunde unseren Körper vernichten, und die Gottheit das sozusagen zulässt, ja, in Wahrheit. Wenn man sich denken, jetzt ist der Mensch, ist das, was nach einer ganz langen Schöpfungsgeschichte, die ja nicht nur die Erdentwicklung, sondern noch drei planetarische Entwicklungsstufen vorher umfasst, wir haben das schon ein paar Mal angedeutet, das alles gipfelt eigentlich darauf, dass so ein Menschenleib entstehen kann. Ein Menschenleib, in dem ein menschliches Ich sich seiner selbst in Freiheit bewusst werden kann. Und die Gottheit lässt aber zu, damit wir unser Ich-Bewusstsein entwickeln, dass wir diesen Körper jetzt während unseres im Grunde kurzen Erdenlebens letztlich vernichten. Und gerade dadurch unser Ich-Bewusstsein haben. Das fängt ganz früh an. Da überwiegen zwar nur die Aufbaukräfte, aber es sind schon am Anfang die Abbaukräfte auch da. Also der Tod liegt uns nicht nur erst in der Wiege, sondern sogar schon vorher liegt er in uns drinnen. Da fängt es bereits an und geht halt bis zum Lebensende durch. Aber dadurch entwickeln wir das Ich-Bewusstsein. Und aus dem heraus müssen wir heute anfangen, diese unteren astralen Kräfte, die so mächtig sind wie diese Astralität draußen. Da darf einem jetzt die Größe nicht irritieren, weil man sagt, na ja, das ist so der kleine Astralleib und da, wie groß ist der Kosmos. Nur vom seelisch-astralischen gesehen hat das mit der Größe überhaupt nichts zu tun. Seelisches ist nicht was Räumliches, das ist nicht da oder dort. Es ist nicht der ganze Kosmos mehr Seelisches als das, was da drinnen ist. Der Mikrokosmos ist ein vollständiger Kosmos. Wir haben alle Kräfte da drin zur Verfügung, die draußen auch sind. Die sind im Astralleib drinnen, darum heißt das so. Also man kann konkreter sagen, der Mikrokosmos, also diese kleine Welt in uns, ist nicht einfach nur ein Spiegelbild von dem draußen, sondern es ist dasselbe Kräftepotenzial drinnen, in Wahrheit. Weil sonst würden sie überhaupt nicht existieren. Es ist eben nicht nur ein Spiegelbild, sondern es ist eine Realität. Und trotzdem kann sie jeder Mensch, jede Individualität halt in seiner eigenen individuellen Form gebrauchen, bis zu einem gewissen Grad. Das ist der Sinn, damit wir auch also diesen Eigenkosmos bekommen, diese eigene Innenwelt. Also daher ist der Mikrokosmos ist eigentlich also dieser dieser schwarze, dumpfe Innenraum, den erstmals die Ägypter begonnen haben zu erleben. Das ist sozusagen der, könnte man sagen, der Kosmos, bevor noch irgendwas drinnen war. So einfach als ein Leerraum, der entsteht. Stimmt im Übrigen ganz überein mit der Schöpfungsgeschichte. Namentlich so, wie es die Kabbalisten schildern. Die schildern das vielleicht fast am deutlichsten. Die nämlich so schildern, wie das durch die Gottheit ein Art Raum freigegeben wird, in dem sich die Schöpfung entfalten kann. Und dann schlägt etwas, ein geistiger Funke ein in diesen Leerraum. Dieser Leerraum beginnt sich zunächst einmal zu füllen mit eben ungeheuren Triebkräften, könnte man sagen. Und in das schlagen aber immer wieder geistige Impulse ein, die beginnen das zu ordnen und in diesem Sinne zu zähmen. Aus dem geht die Schöpfung hervor. Die ganze Schöpfung draußen. Und genau dasselbe im kleinen Abbild spielt sich aber bei der seelischen Entwicklung ab. Weil Rudolf Steiner schildert in seinen Vorträgen über die Schöpfungsgeschichte auch sehr deutlich, das erste Kapitel der Genesis, also diese Schöpfungsgeschichte, das sogenannte Sechstagewerk, spielt sich nicht äußerlich ab. Braucht man nicht glauben, dass da, wenn von Sonne und Mond die Rede ist, dass da das gemeint ist, was wir heute draußen sehen. Sondern das spielt sich rein in der Seelenwelt ab. In der Astralwelt. Aber im Großen. Und wenn wir unser Seelisches entwickeln, spielt sich das in unserem Inneren ab. Da ist einmal dieser Astralkosmos, das ist dieser dunkle Leerraum in uns, dieser dunkle Raum, den wir in uns, dieser Innenraum, dieser seelische Innenraum, den wir empfinden. Und da blitzt immer wieder was hinein, und das kommt aber jetzt aus unserem Ich. Das blitzt hinein. Und das erhält nicht nur den Raum, sondern es beginnt ihn zu gestalten.
Das Geistige hat dann nicht auch einen Einfluss?
Das Geistige ist das Ich. Das ist das, was da hineinschlägt. Weil Geistiges besteht immer aus individuellen geistigen Wesenheiten. Und da ist immer so etwas wie ein Ich-Prinzip drinnen. Ich meine, man kann das auf höhere Stufen stellen, aber es bleibt trotzdem also dieses Individuelle drinnen. Es gibt nicht ein Geistiges, das so, wie soll ich sagen, nebulos im Geistkosmos herumschwebt. Oft in der Philosophie hat man gesprochen von der Ideenwelt, die Ideenwelt schwebt irgendwo herum. Da merkt man aber nur dann, ja, sie haben nur die alleräußerste Schicht, sie merken nicht, dass eigentlich hinter jeder Idee oder hinter jedem Gedanken, den ich bilde, hinter jedem Denkvorgang, den ich erlebe, eine geistige Wesenheit steckt. Ich begegne einer geistigen Wesenheit. Also jeder Gedanke, den ich bilde, durch mein Denken, weil die geistige Tätigkeit ist das Denken, nicht der fertige Gedanke, aber der ist halt das Produkt der geistigen Tätigkeit. Aber im Grunde passiert dabei nichts anderes, als dass ich eine geistige Wesensbegegnung habe. Mit einem geistigen Wesen mich komplett verbinde. Und aus dem heraus schaffe ich den Gedanken. Das ist sozusagen die Spur, die davon zurückbleibt. Im Bewusstsein. Also das heißt, in Wahrheit ist im Denken immer schon die Intuition drinnen. Ohne die geht's gar nicht. Eins werden mit einem geistigen Wesen. Das sind die wirklichen Begegnungen im Geistigen. Aber das heißt immer Begegnung mit einem anderen geistigen Wesen, eins werden letztlich mit ihm. Für einen Moment. Das im Geistigen spielt sich sowieso alles in der Zeitlosigkeit ab, da waren wir ja schon am Anfang, im Augenblick, im Moment. Ja, also wir müssen heute bewusst dieses Seelische, das durch die Widersacher in gewisser Weise verdorben wurde, bewusst in den Griff bekommen. Und zu verwandeln, das Negative aufzulösen, und stattdessen ein positiv-astralisches wieder zu schaffen. Das ist die erste Stufe, die noch aber halb oder drei Viertel oder sieben Achtel unbewusst erfolgt. Das beginnt bereits bei der Seelenentwicklung. Da fängt es bereits an. Also dass wir anfangen, uns unseren eigenen Innenweltkosmos zu bilden, in dem die Schöpfungsquelle unser eigenes Ich ist. Indem aber wir dann vorfinden, trotzdem schon alles mögliche seelische Seelenkräfte, die halt zunächst einmal von außen hereingenommen sind und jetzt aber zumindest von uns verwandelt werden. Weil noch ist unser Ich, jedenfalls zur ägyptischen Zeit war das insbesondere der Fall, nicht so weit, dass es eigenes Astralisches hätte schaffen können. Sondern das wird von außen genommen, das bildet jetzt einmal zunächst diesen dunklen Untergrund, aber es fängt an, das Ich langsam da ein bisschen hineinzublitzen. Ganz langsam. Ganz langsam. Und die erste Frucht ist eben, das heißt Gegenschlag zu dieser Innenwelt, zu diesem Mikrokosmos in mir, die Außenwelt da ist. Und das nennt Rudolf Steiner jetzt die Empfindungsseele, was da entsteht. Da ist einerseits also die sinnliche Wahrnehmung, die Sinnesempfindungen, die sich jetzt beginnen in Farben schon zu differenzieren, bei den Ägyptern stark, dass bei den Griechen wieder scheinbar jetzt das zurückgeht und weil sie mit der Blaublindheit, dass das also ein bisschen verdunkelt wird, hat einen interessanten Grund. Es ist ein gewisser arimanischer Einschlag, der hineinkommen muss, damit dann später die Verstandesseele entwickelt werden kann, gerade dort bei den Griechen. Das nur so als Unterton. Aber die Griechen müssen also diese Empfindungsseele entwickeln und das heißt, sie müssen kämpfen jetzt mit diesen durch die Widersacher verdorbenen Seelenkräften, die da unten sind, oder astralisch, sagen wir besser astralischen Kräften. Und sie müssen diese astralischen Kräfte zu eigenen Seelenkräften umwandeln. Das ist der Punkt.
Und das kommt dann darauf an, welche eigenen Kräfte
ich
entwickelt habe.
Ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Und äußerlich kommt es dann eben den Stierkulten und so weiter zum Ausdruck. Und es ging aber damals eben noch nicht wirklich, dass man sich jetzt in der Meditation hinsetzt und das rein innerlich macht. Das ging in der Form nicht.
Aber das ist jetzt eigentlich...
Jetzt ist es eigentlich der Weg, der notwendig ist. Aber das beginnt als Möglichkeit in Wahrheit mit der Zeitenwende. Jetzt beginnt also die Möglichkeit, nämlich wirklich aus dem Ich heraus diese Kräfte eben aufzulösen, umzuwandeln und sogar neue schöpferische reinzubringen. Aber gehen wir zurück zur Empfindungsseele der Ägypter. Also die haben das jetzt, diese Innenwelt, die in der ein starker Kampf stattfinden muss, aber als Erlebnis haben sie noch vor allem einmal als Gegenschlag die Außenwelt. Und daher auch das, was sie seelisch innerlich erarbeiten müssen, machen sie durch Tätigkeiten in der Außenwelt. Das heißt zum Beispiel diese Stierkulte, diese Dinge. Diese auseinander, der Ägypter hätte sie nicht in ein Eck setzen können und ich meditiere jetzt, dass ich meine Seelenkräfte in die richtige Reihe kriege. Sondern er braucht diese äußere Schulung. Und am Ende ist er vielleicht so weit, dass er es jetzt rein innerlich kann, aber selbst da muss noch das Ich dann letztlich ausgeschaltet werden, dass er zum wirklichen Einweihungserlebnis kommt. Also er macht es äußerlich. Ich meine, das ist auch die Zeit, ich habe das glaube ich erst letzte Mal erwähnt, wo die Klageweiber aufkommen. Ein Mensch ist gestorben und jetzt sind Klageweiber da, die schluchzen und heulen und die haben vielleicht mit der Familie gar nichts zu tun unter Umständen und dass äußerlich diese dramatische Stimmung da ist. Und die saugt man gewissermaßen hinein und verinnerlicht sie. Der Punkt ist nämlich der, dass die Menschen eigentlich aus diesem Außenerlebnis das Seelische hineingezogen haben. Oder dadurch das Seelische ausgebildet haben. In späterer Zeit waren die Klageweiber dann natürlich, die hast für Geld bestellen können und dann ging es vor allem bekannt zu machen, ja, diese bedeutende Persönlichkeit ist gestorben, das müssen alle wissen. Aber das ist eigentlich schon die Verfallszeit.
Aber die Musik ist ja da auch eigentlich auch prägend dafür.
Ja, natürlich. Natürlich, auch das. Auch das heute, wenn man irgendeine Trauermusik oder was spielt oder den Trauermarsch, ist es immer, es klingt nach. Ich meine, die ganzen Begräbnisrituale im Grunde und die Feierlichkeit, die damit verbunden ist, ist im Grunde immer noch ein Rest aus dieser alten Zeit. Wir brauchen was draußen, damit wir es innerlich ganz stark erleben. Wenn wir das draußen nicht hätten, dann wird man das nicht stark genug erleben. Es wirkt immer noch nach. Es wird sich verändern in der Zukunft. Es wird sich ganz verändern.
Aber manche feiern mit weißen Kleidern, dass er erlöst ist und etwas besser geht. Also es gibt ja Kulten, die das...
Ja, natürlich. Natürlich, also bei den Indern zum Beispiel war das immer üblich. Ich meine, die haben immer den Tod gefeiert als Befreiung in die geistige Welt und daher wird es mit weißen Gewändern gefeiert. Das ist nichts Negatives. Ich meine, bei uns hat man mit einem gewissen Recht das Bewusstsein halt für die dunkle Seite, weil die halt notwendig ist, um eben dieses Wachbewusstsein zu fördern. Und in Wahrheit haben wir daher sehr stark den Blick für diese dunkle Seite entwickelt, auch in unserer Kultur, gerade heutzutage. Ich meine, wir umgeben uns mit lauter arimanischen Dingen, wie sie vor noch ganz kurzer Zeit nicht da waren. Ich meine, man denke, was allein durch die Technik in die Welt gekommen ist. Damit sage ich jetzt gar nichts Negatives, weil es ist eine Notwendigkeit in unserem Zeitalter, eben um das Bewusstsein zu entwickeln. Aber im Grund ist alles, wo man das Auge herauswirft, sicher es gibt Pflanzen oder sonst was dazwischen, aber überall rundherum die Technik. Und die gibt's so in dem Ausmaß seit dem 19. Jahrhundert. Ich meine, so Ende 18. Jahrhundert fängt es ein bisschen an mit den Dampfmaschinen und Ding. Vorher war das alles, ja, primitive mechanische Geräte gab es schon bei den Römern, aber im Prinzip ist das nicht vergleichbar mit dem, was jetzt seit Mitte des 19. Jahrhunderts dann zu dieser riesigen Industrie ausgewachsen ist und überall zu finden ist. Und das ist alles arimanisch. Das ist alles arimanisch. Deswegen kann man es trotzdem benutzen, muss man sogar, wenn man unserem Zeitalter gerecht werden will. Aber das ist alles das Tote. Das ist alles das Tote, das ist die Schlacke. Da wende ich den Blick auf die Schlacke, die zurückbleibt und nicht auf das Geistige, was aufsteigen kann. Das ist nämlich jetzt ein Aspekt dieses arimanischen Impulses, den wir heute haben, dass genau der notwendig ist, dass wir im Geistigen aufsteigen können. Er ist notwendig. Also wir sollten uns nicht wünschen, ja, bitte besiegt schnell den Ariman für uns, dass wir los sind, dann sind wir endlich frei fürs Geistige. Dann sind wir gerade nicht frei dafür. Dass wir frei ins Geistige gehen können, braucht genau diesen Gegenschlag. Nur durch diese immer vorhandene Finsternis im Untergrund haben wir die Möglichkeit, uns frei aus eigenem individuellen Ich-Impuls dem Geistigen zuzuwenden. Jeder dunkle Gegenschlag gibt uns da eine Möglichkeit dazu. Das ist das Wichtige. Also das, was damals die Ur-Perser als Gegensatz von Licht und Finsternis, von Ormus und Ariman hatten, das spielt sich halt da drin ab, oder muss sich da drinnen abspielen. Es wird ununterbrochen uns mit beiden auseinandersetzen. Und dadurch aber auch die Aufgabe dieser dunklen Kräfte erkennen und bewusster mit ihnen umgehen. Damit beginnt die Erlösung dieser arimanischen Kräfte. Nicht mehr, indem wir überhaupt mit diesen Begierdekräften mit uns umgehen, die sich durchs Ich umzugestalten, beginnen wir den Luzifer zu erlösen in Wahrheit. Und wenn wir das jetzt also auch auf diese abtötenden arimanischen Kräfte beziehen, dann arbeiten wir bereits mit Hilfe des Christus am Ätherleib, weil da schießt der Ariman vor allem seine Impulse hinein, da tötet er etwas, da nimmt er dem Möglichkeiten, Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, die aber notwendig sind, um das Bewusstsein zu entfalten. Und wir müssen lernen, das zu heilen, und wir können es nur heilen und damit Ariman erlösen, in dem Grad, in dem wir es schaffen, ohne Zerstörung eines körperlichen Werkzeugs dieses Bewusstsein zu behalten. Das ist der Punkt. Ohne Werkzeug dieses physischen Leibes namentlich. Nicht, weil wir haben, habe ich am Anfang erwähnt, das Ich-Bewusstsein dadurch im Grunde, dass wir unseren Körper zerstören, bis ins Physische hinein. Natürlich wird das Ätherische angekränkelt auch und alles wird betroffen, aber wir zerstören ihn bis ins Physische hinein. Und das hilft uns, weil das Physische jetzt dadurch unser Spiegel für unser Ich dienen kann. Dass wir überhaupt zu einem Bewusstsein einmal kommen. Aber wir kommen dadurch erstens einmal eh nicht zum Bewusstsein des wirklichen Ich, sondern nur seines Spiegelbildes. Also das heißt, das, was wir so im Alltagsleben unser Ich nennen, ist eigentlich nur ein Spiegelbild. Und ein verzerrtes auch noch dazu. Aber es ist eine Vorbereitung, zumindest, dass wir merken, ah, da ist wer. Wir sehen zwar nur das da drin, aber halt da irgendwo ist auch was. Wir können es halt jetzt uns physisch angreifen da, aber geistig können wir nichts angreifen. Aber indem wir da schauen, merkt man, aha, irgendwer schaut auf das Spiegelbild. Das ist das Erste, was einem auffallen kann. Dazu müssen wir aber erst wissen, dass das, was wir als Ich im Alltagsleben wahrnehmen oder erleben, dass das nur ein Spiegelbild ist. Das ist schon der erste Aufwachprozess. Ja, aber ich bin nicht das Spiegelbild. Sondern ich schaue mich nur da drin. Aber ich bin was anderes als der Spiegel. Daher, wie Rudolf Steiner gesagt hat, der richtige Ausspruch des Philosophen Descartes, der gesagt hat, ich denke, also bin ich, wäre die Erkenntnis zu sagen, ich denke, also bin ich nicht. Weil das, was ich als Ergebnis meines Denkens sehe, ist nur ein Spiegelbild. Unsere ganzen Gedanken sind nur ein Spiegelbild. Und nicht die geistige Realität. Und das sind alles die Punkte, wo wir also in der Aufgabe drinnen sind, die wir heute haben, die Bewusstseinsseele zu entwickeln und sie aufs Geistige zu richten. Ich meine, die Bewusstseinsseele, soweit wir sie aufs Äußere nur richten, ist sozusagen der letzte Schliff dessen, was wir in der ägyptischen Zeit begonnen haben. In der ägyptischen Zeit war dieses Bewusstsein für die Außenwelt schon da, aber natürlich lange noch nicht so wach, wie wir es heute haben. Heute ist es extrem wach und heute fühlen wir uns also total stark getrennt davon. Auch noch nicht hundertprozentig, merkt man ja zum Beispiel an, was wir gerade gesprochen haben, die Trauergebräuche oder so, die Feier, die draußen ist, die Musik, die spielt und das ganze Primborium rundherum, das uns immer noch hilft, es eigentlich innerlich zu erleben. Stark genug zu erleben.
Oder in der ganzen Tiefe wahrzunehmen.
Ja.
Weil was am Anfang verdrängt man es ja.
Ja.
Und das Begräbnis, was dann das Endgültige ist, weil wenn der wirklich geliebte Mensch stirbt, verdrängt man es ja.
Ja.
Also bei mir war es.
Ja, ja, also natürlich. Natürlich.
Ich schon ein paar Leute verloren habe, die ich doch sehr geliebt habe. Und dann, aber das Begräbnis ist für mich dann so. Also weil das ja später
natürlich. Es wird auch lange noch seine Bedeutung behalten, aber es wird irgendwann einmal verschwinden. Nämlich dann, wenn wir das wirklich ganz in unserem rein seelischen Erleben bewältigen können. Und das geht also eben nur dann, wenn wir stufenweise bis hinuntersteigen und genau unter diese Dinge, die wir jetzt verdrängen oder die sogar von höheren Mächten verdrängt wurden, die da unten sind. Weil die gefährlichsten Sachen, soweit hilft uns die geistige Welt immer noch, ohne unser Zutun, dass die Kräfte, mit denen wir überhaupt noch nicht fertig würden, im Normalfall, wenn nicht die Widersacher total störend eingreifen, dass die da unten gehalten werden. Weil das sind nicht wir, die das schaffen, die da unten zu halten noch. Sondern da haben wir Hilfe dabei, dass die unten gehalten werden. Und auch das ist eine der ganz großen Hilfen, die der Christus gibt, dass er eigentlich uns immer nur das zumutet, was wir auch bewältigen können. An dem wir zwar vielleicht auch scheitern können, dann müssen wir halt einen nächsten Durchgang machen, aber was wir bewältigen können. Wir werden also schicksalsmäßig normalerweise nicht mit etwas konfrontiert, das wir nicht als Individualität, als geistiges Wesen bewältigen können. Das ist der Sinn der ganzen Übung. Und es geht aber auch immer ganz individuell und ich sage jetzt fast logischerweise bis an die Grenze des Erträglichen. Und das ist auch ganz individuell, weil was für einen fast unerträglich ist, ist für den anderen, irritiert ihn gar nicht. Das ist ganz interessant. Das hängt eben einfach mit dem individuellen Schicksal zusammen. Es können nur manchmal ein bisschen die Widersacher natürlich hineinspucken und dann kann es gefährlich werden. Vor allem dann, also wo das Individuelle ausgeschaltet wird. Also der Christus kann uns also insofern sehr stark dort helfen, wo das Ich zumindest also eine gewisse innere Bereitschaft hat, sich zu entwickeln. Dort, wo das Ich diese Bereitschaft überhaupt nicht hat, da haben die Widersacher doch eine ziemliche Kraft hineinwirken zu können. Und das kann dann natürlich auch in so Massenereignissen herauskommen. Also wenn man nur denkt, was in der Nazizeit passiert ist und so. Da ist es ja laufend passiert, dass Menschen und systematisch dorthin geführt wurden, dass diese Kräfte herausgeholt wurden. Das ist ganz raffiniert. Die bei jedem schlummern drinnen. Und wo viele es nicht geschafft haben, dem zu widerstehen. Aus verschiedensten Gründen, aus Angst, aus allen möglichen heraus. Aus Patriotismus oder aus idealistischen Motiven heraus. Ich meine, zum Beispiel idealistische Impulse, wenn sie nicht aus ganz klarem, nüchternen, wachen Ich-Bewusstsein kommen, können brandgefährlich sein. Die gefährlichsten Leute sind die aus fanatischem Idealist, die Weltverbesserer aus fanatisch-idealistischen Impulsen, die sind die gefährlichsten. Weil die wollen es erzwingen, dass die Welt nach dem, was sie glauben erkannt zu haben, geändert wird. Und sie erkennen nicht ihre eigene Einseitigkeit. Aber sie glauben mit der tiefsten Phase ihres Herzens daran, das bringt den Frieden und die Liebe der Welt. Und in Wahrheit bringt es den Untergang. Oder zumindest einen großen Schaden. Also da gehört ein ganz waches Bewusstsein dazu. Weil nämlich dieser, wie soll ich sagen, der fanatisierte Idealismus ist ja kein wirklicher Idealismus, sondern das ist was total Luziferisches. Das ist eine unheimliche Begeisterung, wie toll das ist. Man begeistert sich eigentlich an der eigenen Idee, die man gefunden hat. Und die Idee, und merkt nicht und sieht nicht, dass die Idee in Wahrheit ein ziemlicher Krüppel nur ist. Und die Wirklichkeit nicht annähernd erfasst. Und wir neigen heute unheimlich dazu, weil ein Punkt eben der Bewusstseinsseelenentwicklung, sofern sie nach außen gerichtet ist, nur am Äußeren hängt, neigt unheimlich zur Illusion. Wir täuschen uns über die Wirklichkeit, wir sehen sie eigentlich gar nicht. Und diese Täuschung wird jetzt in riesig schnellen Schritten immer stärker. Unsere ganze Technik trägt mit dazu bei. Und was denken die Nachrichten, die Berichte über Video, über Fernsehen, die hereinkommen von Orten der Welt, die wir nie gesehen haben, deren Verhältnisse wir in Wahrheit überhaupt nicht kennen, aber wir sehen ein paar Bilder und die prägen das, was wir empfinden dabei. Und das hat mit der Wirklichkeit, die sich dort abspielt, überhaupt nichts zu tun. Selbst wenn das Bild, das Foto wirklich dort aufgenommen wurde, weil das sagt überhaupt nichts, weil es aus dem Zusammenhang herausgerissen ist. Es ist, und abgesehen davon, dass ja in der Richtung wahnsinnig viel manipuliert wird. Das ist ganz stark. Aber wir haben es auch so. Wie wach leben wir der Außenwelt, nämlich der Naturwelt gegenüber als moderne Menschen? Wir stehen immer der Technikwelt hauptsächlich gegenüber. Viele Menschen zumindest. Oder wir schauen es an durchs Mikroskop oder durchs Fernrohr. Das ist schon immer die unmittelbare Beziehung dazu. Das ist schon die Spiegelung der Spiegelung der Spiegelung in Wahrheit. Und damit beginnt aber nämlich interessanterweise das, was wir jetzt noch als Realität empfinden. Und ich habe das letzte Mal ja den Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit auseinandergehalten, die Realität ist das Abgestorbene der Vergangenheit. Die Wirklichkeit ist das, was wirkt und in die Zukunft führt. Aber trotzdem, auch wenn wir uns dem allen gegenüberstellen, es versinkt für uns immer mehr in Illusionen. Der Tisch, den ich da angreifen kann, ist nur eine Realität wenigstens. Keine Wirklichkeit, keine richtige, aber immerhin eine Realität. Aber wenn ich jetzt anfange, da hineinzuspintisieren in die Atomwelt, Molekülwelt und sie mir vorstelle, wie solche Dinge, dann komme ich in eine vollkommene Illusion hinein. Ich meine, die Naturwissenschaft ist mittlerweile so weit, dass sie diese Illusion erkannt hat. Dass sie erkannt hat, das ist nur eine Illusion. Die Bilder, die wir uns machen, die machen wir uns. Das heißt, wir lagern immer mehr unsere selbstgemachten, seelischen Vorstellungsbilder über die Wirklichkeit darüber. Wie war das im... Ja, bis heute sagen es noch viele, ja, das Wirkliche sind eigentlich die Atome dahinter. Das war so im 19. Jahrhundert das Gängige und das hat sich heute noch sehr viel gehalten davon. Also nur die wirklichen Physiker wissen, dass es ein bisschen anders ist. Nämlich wenn ich unter Atomen nicht nur einen Namen nehme, sondern halt wirklich mal kleine Dinge vorstelle. Aber wie viele glauben denn draußen noch daran, dass das so ist? Und das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Sie glauben, ich muss das, was ich vor mir habe, erklären aus diesem Unwirklichen. Aus dem noch Unwirklicheren als das ist. Weil die Atome sind nicht einmal eine Realität. Sie sind vielleicht eine Wirklichkeit, weil was wirkt. Aber Realität sind sie keine. Dinge sind sie nicht. Und das Denken will aber sozusagen sie, oder dachte zumindest lang, bis auf die Spitzenphysiker, ich erkläre diese großen Dinge durch diese kleinen Dinge, die ich Atome nenne. Und glaubt eine Erklärung zu haben, indem ich sie auf das Grundsätzlichere und Echtere zurückgeführt hätte. Und das ist aber eben nicht der Fall. Solange ich also in der Vorstellung überhaupt befangen bin, das, was in Wahrheit nur eine recht handgreifliche Illusion, Spiegelbild ist, ist die Wirklichkeit. Das ist es aber nicht. Es ist das bis zur Realität verdichtete Spiegelbild, aber nicht mehr. In Wahrheit nicht vorhanden. Nein, für die Praxis können wir schon brauchen, Gott sei Dank, sonst hätte ich da nicht sitzen können drauf. Aber wir betrachten jetzt die Dinge aus der geistigen Perspektive. Und aus der sehen wir, dass das eigentlich nur eine vorübergehende Art ist, die Welt zu erleben, damit wir bestimmte Seelenfähigkeiten entwickeln. Also wir haben jetzt die Spiegelung gehabt von der ägyptischen Zeit mit der Empfindungsseele, wo jetzt immer mehr das Bewusstsein hinauswächst in die sinnliche Welt und dann seine Blüte im Grunde erlebt in der griechisch-lateinischen Zeit. Da ist man dann so wirklich im sinnlichen Genuss draußen, vor allem bei den Römern dann auch, vor allem im Genuss, dass man wirklich diese sinnliche Welt draußen, die Griechen finden sie vor allem ästhetisch und schön und gut auch irgendwo, wenn sie sich in ihrer idealen Gestalt zeigt. Bei den Römern wird dann insbesondere das Mittel zum Genuss sehr stark, wenn man ehrlich ist. Also da geht es schon ein bisschen weiter. Aber da ist eigentlich ein Höhepunkt und dann geht es eigentlich in gewisser Weise weg schon wieder. Durch das ganze Mittelalter hindurch ist überhaupt diese Auseinandersetzung mit der Außenwelt sehr reduziert. Man sucht jetzt mehr eine gedankliche oder zuerst gefühlsmäßige Innenwelt, also gerade im Christentum, kommt diese Verinnerlichung. Dieses innere Erleben, der Glaube. Der Glaube ist, ich werde im Gefühlsleben, in meiner Mitte, habe ich die Gewissheit des Göttlichen. Ich erlebe sie. Und man erlebt es anders als heute normalerweise der Mensch. Weil heute sagt man Glauben, ja, ich muss es glauben, weil ich es halt nicht wahrnehmen kann oder Ding. Der wirklich gläubige mittelalterliche Mensch hat da das Geistige sehr wohl erlebt, konkret. Allerdings konnte er es nicht in klare Gedanken fassen. Aber dass es da ist und dass es wirkt, das war der Inhalt des Glaubens. Das war Wirklichkeit. Nicht Realität, sondern Wirklichkeit. Und das geht hinauf im Grunde bis zum Ende des Mittelalters, Hochblüte im Scholastik, eben so Denker wie Thomas von Aquin, der das ganz stark hat, aber der auch ganz stark den Intellekt hat, der aber natürlich an der Kippe ist, in Wahrheit dieses Erlebnis aus der Mitte zu ertöten. Das ist nämlich der nächste Schritt. Es beginnt genau dort. Der Thomas von Aquin ist deswegen so genial, weil er beides noch hat. Er hat diese absolute Glaubenssicherheit da drinnen und er hat aber auch den logisch gebildeten Verstand. Damit bringt er das, was jetzt die mittlere Epoche, die griechisch-lateinische Zeit, und die geht laut Rudolf Steiner wirklich bis zum Beginn der Neuzeit, also bis zum Ende des Mittelalters, weil die alles noch ganz stark aus diesem Impuls gespeist ist, dort kommt es zur Blüte beim Thomas von Aquin. Diese Verstandes- und Gemütsseele, das ist das, was diese mittlere Epoche entwickelt. Also Ägypter, die Empfindungsseele, die griechisch-lateinische Zeit, die Verstandes- oder Gemütsseele, oder und Gemütsseele, müsste man besser sagen, weil es total miteinander verbunden ist. Auch wenn Aristoteles ist der mit der Logik beginnt und damit schon in genialer Weise im Grunde einen Vorgriff macht auf das, was später kommen wird. Weil wenn ich nur logisch vorgehe, dann erstirbt es. Dann ist es wirklich nur mehr äußere Kombinatorik, dann ist es das Denken, was man heute versucht, mit Hilfe der Computer zu simulieren. Das basiert nur mehr auf Regeln, die ablaufen. Die sind völlig logisch und nach dem läuft es ab. Ich kann sogar eine Scheinkreativität erzeugen, indem ich einen Zufallsgenerator einbaue, dann habe ich verschiedene Wege, wie es weitergehen kann. Der Computer wählt das aus. Wenn ich das ein paar Stufen hintereinander mache, ist das Ergebnis von außen her nicht mehr vorhersehbar. Und es erscheint, als wäre es kreativ. Aber in Wahrheit ist es nur eine der möglichen Kombinationen, die es gibt. Ist also völlig geistlos und völlig unkreativ. Aber auf die Art können heute schon vollautomatisch Bilder gemalt werden im Stil eines alten Meisters, die so genau sind, dass sie selbst Experten täuschen. Ja, die selbst Experten täuschen. Versuche hat man gemacht. Also die machen Bilder im Stil alter Meister, aber nicht einfach Kopien, sondern sie entwerfen ein neues Bild, das der nie gemalt hat, irgendein Motiv, ein neues, aber ganz im Stil dieses Meisters. Und das ist so täuschend ähnlich, dass Experten es auf den ersten Blick, also wenn es nicht jetzt Alter der Farben und das untersuchen, aber vom Bild her nicht unterscheiden können, ob das echt ist oder nicht. Also da muss ich jetzt erst untersuchen, stimmt die Leinwand und stimmt die Farbe und so weiter. Das braucht dann physikalische Untersuchungen und daran sieht man dann, okay, die Farbe ist noch nicht so alt, die hat es damals nicht gegeben, kann es also nicht echt sein. Aber rein vom Handwerklichen, vom Stilistischen her, können sie es nicht unterscheiden. Der Computer wird einfach mit x Bildern dieses Künstlers trainiert und kombiniert das. Er kriegt natürlich genau raus, die Strichführung, wie führt er den Pinsel, wie stark drückt er auf und so weiter. Das ist drinnen. Aber das ist nur, trotzdem es neu ist, ist es trotzdem eine Kopie, weil es ist nur aus den alten Sachen letztlich zusammengesetzt. In Wahrheit. Aber es ist raffiniert natürlich. Aber das ist dann der reine abgestorbene Verstand. Und wirklich an der Grenze eben vom Mittelalter zur Neuzeit beginnt dieses Absterbende im Verstandesmäßigen voll die Überhand zu gewinnen. In der griechischen, lateinischen Zeit war das noch gesund, weil es eben Verstandes- und Gemütsseele war. Wenn ich von der Verstandes- und Gemütsseele die Gemütsseele wegstreiche, dann ist aus dem Denken, aus dem Verstandesdenken, was völlig Unwirkliches geworden. Solange das beide zusammen waren, war die Wirklichkeit drinnen, weil die ist eigentlich über das Gemüt hineingeströmt. Da ist die geistige Wirklichkeit immer noch hineingekommen. Wenn ich das jetzt abtrenne, und das ist eben heute der Fall, muss auch in gewisser Weise der Fall sein, weil sie denken, fühlen, wollen, separieren muss, habe ich auch am Anfang gesagt. Aber dann ist das oben, der Verstand, was völlig Ausgehöhltes. Und daher führt dieses Verstandesdenken allein schon immer mehr in die Illusion hinein. Und das Geniale bei den Naturwissenschaften, die jetzt immer mehr in das hineingehen, ist, dass sie endlich so weit kommen, dass sie merken, das ist alles Illusion.
Ihre eigenen
Forschungsergebnisse. Ja, ja, eigentlich ist es alles Illusion. Sie sagen es ja, es ist ein Modell. Es ist, es passt zwar irgendwo, aber sie überlegen auch gar nicht mehr, jetzt ist das die Wirklichkeit oder nicht. Nein, es ist ein Modell. Also die durchschnittlichen Physiker oder Naturforscher gehen auch gar nicht anders an die Sache an. Sie sagen, wir können nur Modelle der Wirklichkeit machen. So drückt man sie explizit. Bitte?
Ich muss mich verabschieden.
Ja, Papa Susanne. Bitte. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, bei dem wir heute stehen bleiben werden, weil ich sehe, es ist 21.12 Uhr. Also wir haben jetzt zumindest durch die drei wesentlichen Seelenglieder. Und haben angedeutet zumindest, dass heute die Aufgabe ist, die Bewusstseinsseele zu entwickeln und vor allem auch sie in das Geistige oder Richtung des Geistigen zu wenden. Das ist die drängende Aufgabe. Das Verstandesmäßige aus der Vergangenheit, das ist jetzt praktisch vollkommen abgestorben. Damit kann ich nur mehr diese Zaubertricks machen. Im Grunde Technik kann ich damit ganz gut machen in der praktischen Ausführung, aber der schöpferische Impuls muss trotzdem von woanders kommen. Wie wir es auch bei den Physikern oder sonst wo gesehen haben, keine große Entdeckung wurde gemacht, ohne dass so ein Impuls hereinkommt. Ohne den ist es sinnlos. Das ist das Wichtige. Ich denke, wir werden das nächste Mal damit noch weiter tun, weil das ist der Schritt, der uns dann wirklich hineinführt. Was ist Anthroposophie? Welche Bedeutung hat sie? Und welchen Blickwinkel eröffnet es uns daher dann auch auf die Apokalypse? Weil im Grunde ist das, was in der Apokalypse steht, ist etwas, was wir jetzt mit der Anthroposophie fortsetzen. Weil ein bewusstes Erfassen dessen, wie wir weiter zu wirken haben, geistig für die Zukunft. Ganz bewusst, ganz wach. Und das steckt schon sehr stark in der Apokalypse drin. Also auch in dem Impuls des Johannes, da ist etwas total Zukunftsgerichtetes. Er weist also schon ganz deutlich über seine Epoche, in der er drinnen steht. Seine Zeit ist die griechisch-lateinische Zeit hinaus, in die Zukunft. Also da ist ein ganz starker Impuls drinnen. Ja, aber damit schließe ich für heute. Ich danke euch. Entschuldige mich, dass schon wieder so lang geworden ist. Trotzdem, wer noch Fragen hat, ist gerne herzlich willkommen. Wenn nicht, dann sage ich euch winke, winke. Danke fürs Dabeisein. Tschüss. Tschüss, meine Lieben. Schönen Abend euch allen. Danke.